Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass heute so viele gekommen sind, wiewohl das Wetter heute ja wirklich sehr verlockend und großartig ist. Und das Thema, zu dem wir heute eingeladen haben, ist weniger verlockend wie ein Reizthema geworden. Und dazu haben Robert Miesig und Michel Raimond ein Buch rausgegeben, Supermarkt Europa vom Ausverkauf der Demokratie. Und dass dieses Thema auf den Puls der Zeit trifft, merken wir auch an den Verkaufszahlen. Seit 6 Wochen am Markt und sofort vergriffen gewesen. Es ist schon die zweite Auflage und Sie haben heute natürlich auch die Chance, dies in dieser Form käuflich zu erwerben. Und insofern war es uns ein Anliegen, unsere beiden Autoren hier heute einzuladen. Es ist heute eine Veranstaltung der Grünen Oberösterreich in Kooperation mit der Grünen Wirtschaft Oberösterreich. Und stellvertretend für die Grünen Oberösterreich darf ich sehr herzlich begrüßen unsere Geschäftsführerin Michaela Heinisch und stellvertretend für die Landesleitung der Grünen Wirtschaft Oberösterreich Gerhard Niederleutner und Elisabeth Kreinz. Herzlich willkommen. Ja, das Thema Europa, Europäische Union, Euro ist besonders brisant geworden in den letzten Jahren. Mit Beginn der Finanzkrise im Jahr 2008, die dann eine unglaubliche Summe von Rettungsgeldern erforderlich gemacht hat oder sogenannt erforderlich gemacht hat für die Banken, ist dann rübergeglitten in eine Wirtschaftskrise, eine Krise der öffentlichen Haushalte mit den verbundenen Einsparungen, dann in eine soziale Krise und letztendlich eine Demokratiekrise. Und zusammen gesehen kommt dann auch noch global, international und inzwischen lokal dazu das große Thema Klimakrise. Und die Probleme werden immer schwieriger und zeichneten sich damit aus, dass es insbesondere auch die jungen Menschen betrifft. Es sind heute die aktuellen Zahlen veröffentlicht worden. 5,3 Millionen Jugendliche sind in Europa arbeitslos. Das ist beinahe jeder vierte Jugendliche bis 24 Jahre. Es wird schon gesprochen von der Generation der Jungen, die aus der Krise kommen, und der verlorenen Generation. Und jetzt ist natürlich eine große Frage, was sind denn die Ursachen dieser Krisen? Wer sind die Verursacher? Wer zahlt für diese Krise? Und insbesondere, wie können diese Wege ausschauen aus der Krise? Und genau diesen Fragen haben sich unsere beiden Autoren, Michel Raimond und Robert Miesig, angenommen und haben die Hintergründe ausgeleuchtet, die Rolle der Lobbyisten, der Parlamente, die Probleme aufgezeigt und dann ein gutes Bild auch davon gemacht, wie können denn Wege aus der Krise ausschauen. Das ist ja auch ein zentraler Bereich. Und ich möchte in dieser Form dann zu beiden Autoren noch kurz vorstellen. Robert Miesig, bekannt als Journalist und Autor, insbesondere auch über den Videoblog am Standard, also auf der Standard-Homepage, wo es derzeit solche Titel oben sind wie "Wir sind das Volk, Frau Merkel" und "Ist es Liebe?", Fragezeichen, müssen, sollen wir EU, Europa lieben? Absolut empfehlenswert, unbedingt anschauen, ansehen, anhören. Und Robert Miesig ist auch ständiger Kolumnist der Berliner Tageszeitung und auch regelmäßig für den Profil und für andere, wie sagt man so schön, Qualitätsmedien tätig.
Und Mainstream-Media-Mafia.
Und seit jetzt über 20 Jahre bereits mit Veröffentlichungen bekannt. Ich nenne jetzt nur einige wenige Titel. Die Titel sind, ihr seht, eine A4-Seite lang. Einerseits Max für Eilige, dann "Gott behüte, warum wir die Religion aus der Politik raushalten müssen", 2008 erschienen, oder "Halbe Freiheit, warum Freiheit und Gleichheit zusammengehört". Oder, das passt natürlich auch zum heutigen Thema, erklär mir die Finanzkrise, wie wir da reingerieten und wie wir wieder rauskommen. Und besonders interessant ist natürlich auch die Auszeichnungen. Robert Miesig hat zweimal den Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch bekommen und auch 2008 den österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik, 2010 als Journalist des Jahres in der Kategorie Online ausgezeichnet von der Zeitschrift Der österreichische Journalist. Also eine lange Erfolgsliste. Herzlich willkommen.
Danke. Ist ja nichts ausgelassen worden.
Das wollen wir doch auch.
Jetzt strengt ihr an.
Michel, deine Liste ist ziemlich genauso lange. Glücklicherweise. Michel ist tätig als Autor, Journalist. Wir kennen ihn alle auch aus der Politik. Langjährig aktiv im burgenländischen Landtag gewesen, bis zu seiner Kandidatur fürs Europaparlament mit einem ganz großartigen Quorum auf die Liste zur Europawahl von den Grünen gewählt, zweiter Listenplatz, und damit sozusagen wird es vom burgenländischen Landtag mit einer kurzen Pause weitergehen politisch, sobald in einer Woche dann die Wahlen geschlagen sind. Und Michel hat durchaus auch mit seinem Werdegang und mit seiner Ausbildung schon einen internationalen Background. Michel hat Informatik, Organisationsentwicklung an der Uni in Augsburg studiert und dann in den USA an der Johns Hopkins und genauso auch an der Columbia Universität, das sicherlich auch ein guter Boden ist, um in diesen Bereichen weiterzuarbeiten. Und Michel hat 2003 das Schwarzbuch Privatisierung mit dem Christian selber rausgegeben und 2004 auch schon ein Europathema, die 7 Todsünden der EU vom Ausverkauf einer großen Idee zusammen mit Helmut Weixler. Und Schwerpunkte deiner Arbeit, das wissen wir sehr gut, ist das große Thema Globalisierung, Kontrolle von Lobbys und Konzernen und selbstverständlich Medien und Netzpolitik. Und sonst bist du ja nicht einer der sogenannten Twitter-Stars. Und insofern freut es uns natürlich, dass du heute auch bei uns bist. Herzlich willkommen.
Danke.
Mein Name ist Roberta Lichtenecker, ich bin Abgeordnete zum Nationalrat, ich bin bei uns im Grünen Parlamentsclub zuständig für Wirtschaft und Forschung und darf heute den Abend begleiten und wir werden damit beginnen, dass ihr beide das Buch vorstellt und dann in eine Diskussion gemeinsam mit euch reingehen. Bitte sehr.
Danke. Wir sind ja inzwischen schon ein bisschen eingespielt, wie alt das Ehepaar ist, das Klischee, yeah, das man da immer verwendet. Inzwischen können wir es ganz gut. Also, wir haben uns vor einigen Monaten entschieden, die Europawahl zum Anlass zu nehmen, ein Buch zu schreiben, um die letzten Jahre der Krisenpolitik zu reflektieren, weil wir beide als Journalisten der Meinung waren, dass das ein Anlass ist, wo man die Aufmerksamkeit auf diese Entwicklung lenken kann, die wir in den letzten Jahren beobachtet haben. Das heißt, unser Buch ist bewusst ein journalistisches, das versucht, die Berichterstattung der letzten Jahre zusammenzufassen und in einen einheitlichen Rahmen zu stellen. Wir haben eine Grundthese zu dem, was da passiert ist, dass sich nämlich 2008 vor dem Ausbruch der Krise zwei Entwicklungen zufällig geschnitten haben, aber gegenseitig verstärkt haben und gegenseitig beeinflusst haben. Und die Folge davon die Krisenpolitik der letzten Jahre ist. Diese zwei Entwicklungen sind erstens, dass die Europäische Union den Lissabon-Vertrag abgeschlossen hat. Der Lissabon-Vertrag hat das Regelwerk verändert, wie die Europäische Union funktioniert, hat wesentlich mehr Kompetenzen nach Brüssel, wie man so schön sagt, verlagert, mehr Kompetenzen zum Rat verlagert, zur Kommission verlagert. Wenn heutzutage, jetzt hört man in den Diskussionen sehr oft, 80% unserer Gesetze werden in der Europäischen Union einmal durch Richtlinien vorgegeben und in den Nationalstaaten dann angepasst und umgesetzt, dann ist das eine Folge davon, dass so viele Kompetenzen mit dem Lissabon-Vertrag in die Europäische Union gegangen sind. Aber in ein sehr kompliziertes Konstrukt. Die zweite Entwicklung, die ebenfalls 2008 passiert ist, war die Pleite der Lehman Brothers Bank und darauf folgend dass über Monate, über Jahre hinweg sehr schnell politische Entscheidungen getroffen werden mussten, wie mit der Finanzmarktkrise, in der Folge dann mit der Eurokrise umzugehen ist, dass hochgradig wichtige politische, wirtschaftspolitische Entscheidungen in sehr kurzer Zeit getroffen werden mussten. Und das jetzt wieder mit der ersten Entwicklung des neuen Lissabon-Vertrages hat aus unserer Sicht zur Folge gehabt, dass die Banken und ihre Lobbys, die Finanzmarktlobbys, wesentlich besser und schneller verstanden haben, wie dieses neue Spiel funktioniert, als die demokratische Öffentlichkeit in den jetzt 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Während wir immer noch national diskutieren, während wir die Krise immer noch national diskutieren, vielleicht einmal darüber streiten, wie groß ist unser Beitrag bei einem Rettungspaket, haben die Finanzmarktlobbys direkt in Brüssel angesetzt, beim Rat lobbyiert, bei der Kommission lobbyiert und haben die Gesetze in kürzester Zeit mit auf den Weg gebracht, die wir Monate, teilweise Jahre später dann in der nationalen Öffentlichkeit erst diskutiert haben und kritisiert haben und uns darüber unterhalten haben, wenn vielleicht einmal der Nationalratsbeschluss angestanden ist, während die echte Entscheidung schon 6 Monate, 8 Monate, ein Jahr davor in Brüssel gefallen ist, wo die demokratischen Öffentlichkeiten nicht angesetzt haben. Und diese zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten haben dazu geführt, dass die Finanzmarkt- und Bankenlobbys in den letzten 5 Jahren massiven Einfluss darauf genommen haben, wie sich die Union, die Wirtschaftspolitik der Union bis hin letztlich zur Arbeitsmarktpolitik, wenn wir hören, wie sie die Arbeitsmarktzahlen entwickeln haben in Griechenland und in Spanien, haben wir eine Jugendarbeitslosigkeit von über 50% derzeit. Das ist eine unmittelbare Folge der Krisenpolitik und des geringen Einflusses, den die Parteien, die sich nicht für die Großindustrie und die Finanzmärkte einsetzen, auf diese Politik gehabt haben. Vielleicht um ganz kurz noch zu erklären, wie dieser Lobbyismus funktioniert und wo er ansetzt. Die 3 Institutionen der Europäischen Union würden, wenn Österreich so regiert werden würde, ungefähr so funktionieren. Der Rat als wichtigste Institution ist die Landeshauptleutekonferenz. Jedes Bundesland schickt seinen Landeshauptmann, seine Landeshauptfrau, die gemeinsam einstimmig die wichtigsten Beschlüsse fassen. Dann gibt's, das ist fast eine Regierung. Dann gibt's eine zweite Regierung, das ist die Kommission. Die wird aber nicht bestellt, die hat ihre Minister, ihre Fachminister, die wird aber nicht so bestellt, wie wir eine Regierungsbestellung kennen, sondern es gibt genau 9 Minister, weil wir genau 9 Bundesländer haben. Jedes Bundesland darf einen Minister stellen. Diese Kommission wird zwar wenige Monate nach der Parlamentswahl jetzt dann im Herbst neu bestellt werden, aber nicht aufgrund des Ergebnisses der Wahl, sondern das ist halt, man hat sich auf denselben Rhythmus geeinigt. Nach der Nationalratswahl würde jedes Bundesland einen Minister in die Regierung schicken, und zwar den sich der amtierende Landeshauptmann gerade aussucht, unabhängig vom Wahlergebnis, und der bleibt dann auch 5 Jahre im Amt. Wenn dazwischen in diesem Bundesland gewählt werden würde, der Landeshauptmann muss zurücktreten, wir haben dort ein komplett anderes Wahlergebnis, die regierende Koalition wechselt, hat das für den Kommissar gar keine Auswirkung, der ist trotzdem Kommissar. Wir haben also eine Regierung von Landeshauptleuten besetzt, die dann 5 Jahre dort sitzt, unabhängig davon, wie unsere Wahl ausgegangen ist. Das ist aus meiner Analyse übrigens jetzt nach den letzten 4, 5, 6 Wochen, die jetzt im Europawahlkampf bin und sehr viele Diskussionen geführt habe, wäre jetzt meine Einschätzung, dass das ein gravierender Punkt ist, warum diese Europawahlen so wenig Widerhall finden und teilweise ein bisschen schwammig sind im Vergleich zu der Emotion, die eine Nationalratswahl auslöst oder die eine Landtagswahl auslöst. Wir haben nicht im geringsten das Gefühl, hier eine Weichenstellung bei der Kommission oder so durch diese Wahl auszulösen, und es stimmt auch, weil ÖVP und SPÖ haben sich offensichtlich geeinigt, dass die ÖVP den nächsten Kommissar stellt, und die Frage ist nur, bleibt Hahn oder wird Spindeljäger nach Brüssel geschickt, und es ist vollkommen unabhängig davon, was bei dieser Wahl rauskommt, wie es der ÖVP, es sei denn, die ÖVP stürzt zu, ob der Spindeljäger gehen muss, dann wäre das der einzige Ausweg der Wahl. Also wir wählen keine Regierung, nicht einmal indirekt, so wie wir es im Nationalrat machen, wo nach einer Nationalratswahl Koalitionen gebildet werden und eine Regierung bestellt werden. Das Europaparlament, das das Äquivalent zum Nationalrat sein sollte, hat 2 gravierende Unterschiede. Einen negativen und einen sehr positiven. Der negative Unterschied zum Nationalrat ist, das Parlament darf nicht selbst Gesetzesvorschläge ausarbeiten, sondern es darf nur an Materien arbeiten, die vom Rat gekommen sind und von der Kommission. Also das Parlament darf nur bearbeiten, was ihm vorgelegt wird, wenn die Kommission eine Richtlinie haben will zum Beispiel. Man kann nicht als Parlamentarier sagen, das Thema XY ist mir wichtig, ich bringe einen Antrag ein. Das ist das Initiativrecht, das sogenannte. Es fordern alle Parteien, alle Parlamentarier, dass es kommen soll. Es kommt nur nicht. Schauen wir mal, wie viele Jahre das noch dauern wird. Ich würde aber es so einschätzen, dass es bei der nächsten Reform der europäischen Verträge unausweichlich ist, dass das kommen muss, dass dieses Parlament selbstständig werden muss. Der positive Unterschied ist auf den ersten Blick, oder der ist positiv, dass es keinen Clubzwang gibt, und zwar tatsächlich keinen Clubzwang gibt. Es stimmen Parlamentarier relativ frei ab, müssen sich nicht an ihre Fraktionen halten. Auch zum Beispiel die Fraktionen der österreichischen SPÖ-Abgeordneten, ÖVP-Abgeordneten, auch der Grünen, stimmen nicht zwangsweise gleich ab. Es ist sogar so, das ist schon fast seltsam, dass die Grünen im Europaparlament, die gesamte Fraktion, ist stolz darauf, dass sie die sind, die am harmonischsten miteinander abstimmen. Also keine Fraktion im Europaparlament stimmt sich so gut miteinander ab wie die Grünen. Was man jetzt, wenn man die österreichische Kultur kennt, wo es einfach mit dem Hammer drauf und das muss Clubzwang sein, ja vollkommen anders ist, dass die quasi stolz drauf sind, dass sie so lange miteinander reden, bis sie ein halbwegs einheitliches Abstimmungsbild haben. Ja. Darauf sollte man mal irgendwie im österreichischen Nationalrat stolz sein können. Aber es ist tatsächlich so, man hat dann zu jeder Abstimmung Abstimmungsergebnisse und da ist dann immer vorgegeben, also wenn man das nachliest, sieht man zum Beispiel, nehmen wir an, eine Abstimmung, bei der die Sozialdemokratie dafür war, gibt es dann auch sozialdemokratische Abgeordnete, die dagegen waren, und da steht dann immer daneben Rebel, also Rebell gegen die Mehrheitslinie der Partei, und das ist vollkommen gang und gäbe und entspricht der guten Kultur in diesem Parlament. Hat auch zum Beispiel massiv damit zu tun, dass Europaparlamentarier in der Personalausstattung, in der Ressourcenausstattung vollkommen frei sind. Es ist nicht wie bei uns im Nationalrat, dass das Geld, die Ressourcen, das Personal an den Club geht und damit der Partei untersteht, dem Clubobmann untersteht, der Clubobfrau untersteht, sondern dass jeder einzelne Abgeordnete über seine Ressourcen verfügt und 5 Jahre lang vollkommen frei agieren kann und nicht am Gängelband von einem Club gezogen werden kann. Das ist ein wichtiges Argument für die Freiheit der Abgeordneten. Bedeutet aber, dass man sich jetzt jeden einzelnen Abgeordneten als Lobby sozusagen greifen kann und kontaktieren kann. Ich muss nicht bei einem Club lobbyieren und dann habe ich die ganze Partei, sondern ich kann alle 750 Abgeordneten einzeln anlobbyieren für Abstimmungen. Wie das geht, haben wir mit den Videos von Ernst Strasser im hoffentlich negativsten Fall gesehen. Es gibt aber auch weniger, wie soll ich sagen, also nicht kriminelle Fälle. Ich kann jetzt schon die ersten Dinge berichten, die mir passiert sind. Nur als Kandidat ist zum Beispiel so, ich war jetzt 5 Monate freiberuflich, ich habe im Februar einen Auftrag angenommen von einer Firma, haben wir gedacht, diese 5 Monate musst du ja arbeiten. Ja. Pharmabetrieb, die wollten in die Organisationskommunikation machen, nach 3/4 Stunden Kundengespräch ist gekommen, ach übrigens, und sie kandidieren ja, und wir würden XYZ hätten wir gerne. Nichts Korruptes, aber der hat halt jemanden getroffen, der kandidiert und gerne deponiert, was man will. Daraufhin habe ich natürlich den Auftrag absagen müssen, weil das geht halt nicht. Und es geht wirklich serienweise los. Ich habe in der letzten Woche 58 E-Mails bekommen von großen Industrieverbänden, was die gern hätten, was im nächsten Europaparlament passiert. Ich habe übrigens keinen einzigen bekommen von einem kleinen Mittelbetrieb oder der Vertretung von kleinen Mittelbetrieben. Ja. Von der grünen Wirtschaft habe ich was gekriegt, aber die grüne Wirtschaft schreibt mir immer anders an. Die lobbyiert mich nicht so an, die ist ein bisschen direkter. deswegen habe ich die jetzt da nicht so mit ein. Nein, ich meine jetzt wirklich fremde Lobbyisten. Und also nur um ein Beispiel zu geben, wie raffiniert das teilweise. Für mich das raffinierteste Beispiel, über das ich gestolpert bin, ist ein E-Mail. sehr geehrter Herr Kandidat, setzen Sie sich doch bitte im nächsten Europäischen Parlament für besseren Brandschutz ein. Es sterben in ganz Europa 350 Feuerwehrleute pro Jahr bei der Bekämpfung von Feuern und wir müssen Menschenleben retten. Ich meine, wer sagt da nah und würde es gegen einen solchen Antrag in irgendeiner Form stimmen? Dann habe ich das ganze Ding natürlich hergenommen und mir angeschaut und durchgearbeitet. Dahinter stehen drei große Zementfabrikanten und Feuerfeststofffabrikanten, 3M zum Beispiel, die machen feuerfeste Chemikalien für den Wandverputz und so weiter. Und was die wollen, ist einfach eine EU-Richtlinie für Bauordnungen, mit denen bei uns die Bauordnungen geändert werden, damit ihre Materialien zum Einsatz kommen. Ja. Ob das dann Menschenleben rettet oder nicht, kann ich von diesem Brief nicht beurteilen. Ja. Aber so wie das sozusagen, wie das eingefädelt ist, ist das so wahnsinnig geschickt, wenn es da nicht jeden einzelnen Brief nachrecherchierst, steht nicht drauf. Vorsicht, Lobbybrief, wir versuchen sie zu beeinflussen. Ja. So, so läuft dieses Ungleichgewicht zwischen dem Einfluss der Wirtschaft und dem Einfluss der demokratischen Öffentlichkeit. Die versucht mit den Abgeordneten, mit dem Rat und so weiter Kontakt aufzunehmen. Und wie sie das realpolitisch eben ausgewirkt hat in einer Politik zugunsten der Finanzwirtschaft, erklärt jetzt der Robert dann.
Ich schließe da gleich an, beziehungsweise zuerst sage ich natürlich auch mal guten Abend und danke, dass so viel gekommen sind und danke, dass wir so freundlich hier begrüßt worden sind. Was uns an diesem Buch auch, und das sage ich jetzt noch, bevor ich zur Finanzkrise komme, so ein besonderes Anliegen war, ist, dass es in dieser Diskussion um die Europäische Union ja so eine ein bisschen infantile Art der Herangehensweise gibt. Ja? Entweder ist man dafür oder man ist dagegen. Ja? Entweder ist man ein Europaskeptiker oder ist man ein Europabefürworter. Ja? Was sozusagen ja schon in dieser infantilen Zweiteilung bedeutet, dass man in Wirklichkeit in diesem Gemeinwesen noch nicht wirklich angekommen ist. Weil was ist in einem normalen Gemeinwesen? Ja? Wenn die Regierung eine bestimmte Politik macht und das ist ein Scheißdreck, ja, dann bin ich zu dieser Regierung Opposition. Aber deswegen bin ich ja noch nicht gegen dieses Gemeinwesen. Ja? Also sozusagen, wenn die österreichische Bundesregierung einen Blödsinn macht, oder chronisch einen Blödsinn macht, dann bin ich wenn sie einen Blödsinn macht, bin ich in Opposition dazu. Wenn sie einen chronischen Blödsinn macht, dann bin ich in scharfer Opposition dagegen. Aber wenn sie sozusagen auch noch, so wie zum Beispiel die schwarz-blaue Regierung war, nahezu verbrecherische Regierung ist, dann bin ich in sozusagen totaler Opposition dagegen. Und deswegen bin ich aber sozusagen jetzt nicht ein Gegner zu Österreich. Und genau das Gleiche, glaube ich, muss man sozusagen an die Politik der Europäischen Union anlegen. Wenn dort im Zusammenspiel der Institutionen die Mehrheit oder sozusagen die Mehrheit der einflussreichen Kräfte, wie man das beurteilen mag, eine falsche Politik macht, dann ist man zu dieser falschen Politik in Opposition, aber doch nur und in erster Linie, um sozusagen einen Kurswechsel der Politik durchzusetzen oder herbeizuführen. Ja? Und unser Buch ist auch ein bisschen ein Beitrag dazu, diese notwendigerweise reifere Debatte hier in diesem Wahlkampf zu platzieren. Und ich glaube, dass das nicht nur uns, sondern sozusagen durchaus auch durch verschiedenste Gründe in diesem Wahlkampf zumindest schon mal besser gelungen ist, als es in den Wahlkämpfen davor ist. Ja? Also sozusagen, man muss sich auch immer anschauen, wie entwickeln sich die kritikwürdigen Dinge. Weil sozusagen manche Dinge entwickeln sich auch in die richtige Richtung, wenn auch viel zu langsam, viel zu halbherzig, viel zu schleppend und auch nicht völlig eindeutig. Manchmal geht es zwei Schritte vor und einen Schritt zurück, aber sozusagen solche Tendenzen sind natürlich auch wichtig. Ja? Michel hat es schon genannt, sozusagen, wenn man die Europäische Union kritisiert, ja, das kommt ja auch, das ist so ein Muster, ja, oder so ein sprachliches, rhetorisches Muster, die EU macht. Die EU macht mal überhaupt nichts. Ja, das ist sozusagen der Punkt. Ja. Die EU macht mal überhaupt nichts. Die entscheidende Frage ist, welche Institution der Europäischen Union und was kommt im Zusammenspiel dieser Institutionen heraus. Ja. Und da sage ich nochmal ergänzend dazu, ja, sozusagen diese drei Institutionen, Europäische Kommission, Europäischer Rat und Europäisches Parlament, ziehen in unterschiedliche Richtungen oft und fast immer. Ja, das hat auch etwas zu tun mit der Identität dieser Institutionen. Ja? Also nicht nur damit, wer hat die Mehrheit dort und was wollen die verschiedenen unterschiedlichen Mehrheiten möglicherweise, sondern die sind auch von einem unterschiedlichen Geist durchdrungen. Ja? Um das simpel zu sagen, ja, die Kommission ist aufgrund dessen, dass sozusagen der Binnenmarkt und der Binnenmarktwettbewerb und die Binnenmarktliberalisierung eines der Kernideen dieser europäischen Integrationsprozesse waren, ein wenig durchdrungen, sozusagen in ihrer Identität auch, ein bisschen hat sie es in ihrer DNA drinnen, von, sagen wir es mal, neoliberalen Geist, der natürlich unterstützt war, auch im Wesentlichen durch die personelle politische Zusammensetzung der Kommission in den letzten Jahren. Ja? Also vor allem Konservative und Liberale in dieser Kommission. Spost schon keine Sozialdemokraten, wenn überhaupt welche, und Grüne ohnehin nicht. Ja? Und andere Linksparteien schon gar nicht. Ja? Der Europäische Rat, wo jetzt sozusagen die Regierungschefs bzw. sozusagen die jeweiligen Fachminister hinfahren, der ist natürlich durchdrungen von dieser nationalen Schrebergartenmentalität. Ja? Also wir wollen dorthin fahren als Lobbyisten unseres Nationalstaates, ja? Und wollen vielleicht Sachen, die wir zu Hause sozusagen auf dem normalen parlamentarischen Weg nicht durchsetzen, sozusagen über dieses Spiel durchsetzen, und wenn wir was Proeuropäisches durchsetzen, dann sagen wir waren es und so weiter, kennt ihr alle. Ja? Also sozusagen der Rat ist sozusagen von dieser Nationalstaatlichkeit Idee durchdrungen und auch von dieser wir sind ein Staatenbund der Regierungen Idee. Ja? Weil die wollen sie nicht vom Parlament kontrollieren lassen. Ja? Die fahren am liebsten dorthin, machen sie irgendwas aus hinter verschlossenen Türen und lassen weder das Europäische Parlament noch die nationalen Parlamente gern ran. Ja? In bestimmten Bereichen müssen sie es, aber wo immer sie sozusagen Transparenz ausschalten können und es hinter verschlossenen Türen machen können, dort versuchen sie es. Ja? Und auf der anderen Seite ist das Europäische Parlament, wo sie die meisten Abgeordneten, also außer die ganz großen Arschlöcher, aber sozusagen die allermeisten Parlamentarier, das muss man schon auch sagen, ja, sozusagen nicht nur Linke, nicht nur Grüne, nicht nur Sozialdemokraten, nicht nur auch Liberale, bis hin in den Kreis liberaler und, sagen wir mal, aufgeklärter Christdemokraten, durchaus einen gemeinsamen europäisch-parlamentarischen Geist haben, ja, gegen, eben weil sie auch in einen Konflikt um ihren Einfluss und sozusagen um Kompetenzen gegenüberstehen der Kommission und dem Europäischen Rat. Das heißt, um das nochmal zu unterstreichen, ja, wenn wir sozusagen reden von den Institutionen, dann würde ich sagen, das Europäische Parlament ist die wichtigste und demokratischste und freundlichste, sagen wir es mal so, ja, freundlichste Institution aller dieser Institutionen, die unsere Unterstützung, wo fast nahezu jeder dieser Parlamentarier und Parlamentarierinnen unsere Unterstützung eigentlich verdienen. Und das ließe sich an vielen Beispielen ablesen, wo sozusagen über breite Parteigrenzen hinweg im Europäischen Parlament an einer gemeinsamen Strang gezogen worden ist, was eben auch durch das Lissabon-Vertrag, wo dieses Parlament bei allen Gesetzesvorhaben, also Richtlinien und Verordnungen der europäischen Institutionen, Europäische Kommission und Rat, eine wesentliche Mitentscheidungsbefugnis in nahezu allen Bereichen hat. Das heißt, nichts kann mehr über dieses Europäische Parlament hinweg beschlossen werden, außer, und dazu komme ich dann bei der Wirtschaftskrise, die Regierungen machen es außerhalb der europäischen Institutionen aus. Aber ansonsten kann überall das Europäische Parlament mitstimmen, und insofern ist es natürlich, da korrigiere ich jetzt ein bisschen den Michel, eine Richtungsentscheidung, eine ganz wichtige Richtungsentscheidung, aber es ist keine richtige Korrektur, weil er würde das genauso sehen, ist eine ganz wichtige Richtungsentscheidung, die am Sonntag getroffen wird, weil die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments natürlich darüber entscheidet, in welche Richtung dieses Parlament in den nächsten 5 Jahren ziehen wird.
Ja, ja. Ich habe nur gesagt, man hat nicht das Gefühl.
Man hat nicht das Gefühl, ja.
Weil die Regierung dazu fehlt.
Aber sozusagen lassen wir uns von diesem Gefühl nicht täuschen. Ja. Jetzt sind wir sozusagen vollständig einer Meinung. Lassen wir uns von diesem Gefühl nicht täuschen. Es ist eine ganz bedeutende Richtungsentscheidung, die am Sonntag getroffen wird. Ja? Und nicht nur wegen, wer wird Kommissionspräsident, spielt auch eine Rolle, aber sozusagen das Entscheidende ist die Zusammensetzung dieses Europäischen Parlaments. Ja? Wer hat dort die Mehrheit? Ja? Und von welchem Geist wird diese Mehrheit durchdrungen? Ich habe sozusagen schon gesagt am Eingang, wann eine Regierung, in dem Fall sozusagen Rat und Kommission zusammen, also die Regierungschefs mit ihrer Kommission, da muss man ja jetzt bis jetzt auch sagen mit ihrer Kommission, weil die waren ja alle ausgewählt sozusagen, nicht nur die einzelnen Kommissare auf die Art und Weise, wie es der Michel ausgeführt hat, sondern auch der Kommissionspräsident nach zwei Kriterien. Erstens, wer ist ausreichend unbedeutend, sodass er uns ausreichend hörig ist, ja? Und zweitens, wem können wir daheim nicht mehr brauchen, und der ist froh, wenn er uns dankbar sein muss, wenn er dort herumsitzt. Ja? Auch das wird sich hoffentlich ab den zumindest im Teil, was die nationalen Kommissare betrifft, stimmt das, was der Michel gesagt hat, aber sozusagen was sozusagen den Kommissionspräsidenten betrifft, wird sich da einiges ändern. Ich komme jetzt zu dem, was der Michel schon angekündigt hat. Was finden wir, dass wir das sozusagen in den letzten 6 Jahren falsch gemacht worden ist? Lass offen, ich rede laut. Ich schrei. Ich mache einen Steinmeier. Was wurde falsch gemacht in den letzten 6 Jahren? Ja? Also man muss es, glaube ich, auch auseinanderhalten. Ja? Sozusagen vieles von dem, was falsch gemacht worden ist, ist zu Beginn mal auf nationaler Ebene falsch gemacht worden. Ja? All das, was sozusagen an Bankenrettung, an Finanzmarktrettung, an Reichenrettung und Vermögenrettung gemacht worden ist, ist mal primär auf nationalen Ebenen, auf nationalstaatlicher Ebene begonnen worden. Also wir beschreiben das, was sich da abgespielt hat in den letzten, jetzt, wenn man das so beschreibt, 15 Jahren, als zwei große Raubzüge. Der erste große Raubzug, das, was sich in der Finanzindustrie und der Finanzwelt abgespielt hat, unter dem Stichwort der Neoliberalisierung und Deregulierung bis zur Finanzkrise, also sozusagen, dass sich sozusagen eine Industrie und ein Teil der Gesellschaften, die sozusagen mit dem Finanzmarkt verbunden waren, seien es jetzt sozusagen Finanzinstitutionen als solche oder Anleger auf den Finanzinstitutionen, einen Großteil der Reichtumszuwächse oder fast nahezu alles an Reichtumszuwächsen gekrallt haben, normale Leute, selbst normale Sparer über den Tisch gezogen haben, was dazu geführt hat, kennt ihr alle die Zahl, dass in den Vereinigten Staaten am Ende des Ausbruchs, der Finanzkrise die Finanzindustrie 40% der Unternehmensprofite des ganzen Landes auf sich konzentriert hat. Ja, 40% der Unternehmensprofite. Ein Wirtschaftszweig, der gerade mal, glaube ich, 5% der Beschäftigten auf sich konzentriert. Das heißt, es war ein großer Raubzug quasi von den normalen Großteil der Bevölkerung, normal arbeitenden Leute, sonstige Leute, ja, hin sozusagen den Vermögenden und der Finanzindustrie auf der einen Seite. Und als das ganze Ding, was wir sozusagen, warum das passiert ist, führe ich jetzt nicht hier aus, aber in unserem Buch beschreiben wir das sehr genau. Als das Ganze dann gekracht ist, hat der zweite Raubzug begonnen, der heißt sozusagen raushauen der Finanzinstitutionen und aller Vermögenden, die sozusagen ihr Geld auf den Finanzmärkten arbeiten lassen auf Kosten der Steuerzahler. Wie ist das passiert? Wie hat man das gemacht? Ja? Also sozusagen, man hat Banken gerettet, man musste sozusagen Banken dann verstaatlichen und diese Banken hatten ja Schulden bei anderen Finanzinstitutionen oder bei normalen reichen Leuten, die diesen Banken Geld geliehen haben, im Sinne von Bankanleihen, wie man das in der Fachsprache nennt. Ja? Ich bringe nur ein Beispiel Irland. Irland hat eben sozusagen unter den Bedingungen von Deregulierung und Neoliberalismus und auch von dieser Ideologie, die darüber gewabert ist, ja, wer einen entwickelten, besonders raffinierten Finanzmarkt hat, ist besonders modern und das ist super und alle anderen sind von gestern, seine Banken und seine Finanzindustrie vollkommen aufgebläht. Und dann ist sie sozusagen vollkommen zusammengebrochen. Irland musste sozusagen die Banken retten und hat zu 100% die Anleihen von Leuten, die Anleihen von diesen Banken halten, garantiert. Ja, das sind 100 Milliarden Euro gewesen, nahezu über Nacht. Ja. Muss man sich vorstellen, Irland ist ein sehr kleines Land, 4,5 Millionen Einwohner, das wäre ein bisschen größer, 4,5 Millionen Einwohner, auch von der Fläche deutlich kleiner als Österreich, hat 100 Milliarden Euro an Schulden auf den Rücken und auf die Schultern der Steuerzahler abgeladen. Das muss man sich mal vorstellen, sozusagen, was das bedeutet. Das ist, dagegen ist unser Hypo-Alpe-Adria-Geschichte eine kleine Fußnote der Bankenrettungsgeschichte. Ja? Und da zahlen sozusagen die Iren generationenlang, also selbst die bis jetzt noch gar nicht geboren sind, werden an diesen Schulden, die da aufgenommen werden mussten, weiterzahlen. Und was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass sozusagen das Geld, das die irischen Steuerzahler aufnehmen, zu jenen fließen, die Anleihen dieser Banken halten, die dieser Banken Geld geliehen haben. Ja? Das sind vermögende Leute, das sind Fonds, das sind andere ausländische Banken, das sind auch österreichische Banken dabei, die Erste Bank, Raiffeisen und so weiter und so fort. Was da in Irland passiert ist, wurde zur Blaupause aller Bankenrettungen in Europa. Ja? Also sozusagen Spanien, Portugal, Griechenland ist ein bisschen anders, weil sozusagen da eine Situation war, wo sozusagen der Staat, die Regierung selbst schon zu Beginn der Regierung hohe Schuldenstände aufgehäuft hat, was all diese anderen Länder ja nicht hatten, Portugal, Spanien, Irland, das waren ja alles Gesellschaften oder Volkswirtschaften mit niedrigeren Schuldenständen als die meisten anderen, also das ist der Durchschnitt. Also da ist es sozusagen eine alleinige Krise der Finanzindustrie gewesen. Und dann konnten diese Länder an irgendeinem Punkt nicht mehr ihre Schulden selbst refinanzieren. Das heißt, keiner hat ihnen mehr ausreichend Geld geliehen und dann haben wir nicht 100 Milliarden in einem Jahr über Steuereinnahmen aus den Leuten rauspressen kann, muss man sich ja sozusagen am Finanzmarkt aufnehmen. Ist nicht mehr möglich gewesen und da hat sich dann der Druck entwickelt, europäische Krisenlösungsmechanismen zu entwickeln. Aber da muss man auch dazu sagen, sozusagen, dagegen hat sich sozusagen vorher jahrelang die deutsche Bundesregierung unter Angela Merkel und dem Finanzminister Wolfgang Schäuble ja gesperrt. Ja? Haben sich ja gesperrt gegen notwendige Schritte der Europäisierung. Es gibt in unserem Buch dieses kleine schöne Beispiel, diese Anekdote, wo Sarkozy, der damalige französische Präsident, schon 2008 oder 2009, ich lege es mir nicht fest, 2009 wird es eher gewesen sein, darauf gedrungen hat, irgendwelche europäischen Lösungen, gemeinschaftliche Lösungen zu entwickeln. Und dann ging er ganz entsetzt und erschüttert zu seinen Journalisten und hat gesagt, wisst ihr, was die Merkel zu mir gesagt hat? Die hat zu mir gesagt, ein jeder soll sich um seinen eigenen Scheiß kümmern. Dann sind die Pressesprecher der Merkel an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, nein, so hat sie es nicht gesagt, das ist nicht ihre Wortwahl, ihre übliche, sie habe vielmehr nicht über Scheiße geredet, sondern sie hätte vielmehr Goethe zitiert, und zwar den Vers, ein jeder kehre vor der eigenen Tür und sauber ist das Stadtquartier. Was in Wirklichkeit auch nichts anderes heißt, es ist nur weniger fäkalmäßig ausgedrückt. Ja? Und das heißt, erst nachdem sich nach jahrelangem Widerstand der Deutschen gezeigt hat, dass man eine europäische Lösung braucht, hat man dann sozusagen eingeführt einen europäischen Stabilitätsmechanismus, der auf irgendeine Art und Weise richtig und notwendig war, der aber sozusagen nachempfunden worden ist, quasi sozusagen dem, was längst Blaupause war. Ja, wir machen sozusagen einen Schutzwall, der sozusagen zu 100% die Einlagen der Vermögenden und anderen Finanzinstitutionen garantiert. Und sozusagen die Folge war natürlich eine flächendeckende Verschuldung der einzelnen Volkswirtschaften und Gesellschaften. Also sozusagen die Bankenkrise, die Finanzmarktkrise ist übergegangen in eine Staatsschuldenkrise aus drei Gründen. Ja, also einerseits sozusagen aufgrund der direkten Kosten durch die Bankenrettung, zweitens aufgrund der Steuerausfälle durch eine sich verlangsamte Wirtschaft, also sozusagen eine daniederliegende Wirtschaft, und und Konjunkturprobleme, genau, ja, jemand hat das Buch schon gelesen, oder weiß es von selbst, ja. Und Konjunkturprogramme, ja. dann hat man das heißt, wir müssen die Staatsschuldenkrise, plötzlich wurde ein Schalter auch ideologisch umgelegt. War völlig jedem klar, also wir haben eine Krise, die ist im Wesentlichen eine von den Finanzmärkten organisiert, eine Bankenkrise. Ja. Dann hat sie umgelegt, dass der Staat Schuldenstand von angeblich schlecht wirtschaftenden Regierungen sei die Ursache gewesen. Dabei ist der Staatsschuldenstand in nahezu allen dieser Länder, also sozusagen die Höhe des Staatsschuldenstandes, eine direkte Folge der Krisenkosten. Ja, und zahlen sollen das jetzt sozusagen normale Leute, einerseits sozusagen durch ihre Steuerbeiträge und andererseits durch die Kürzungen, die man ihnen quasi auferlegt oder aufzwingt. Zweiter Beschluss, der gefasst worden ist, einen Fiskalpakt zu schnüren innerhalb der Europäischen Union, sage ich jetzt sozusagen mit einem leichten Hilfsausdruck. Warum ich das sage, komme ich gleich dazu. Der falsch. Im Unterschied zum ESM, zum Europäischen Stabilitätsmechanismus, wo es sozusagen im Grunde richtig war, aber in der detailmäßigen Ausarbeitung falsch, ist beim Fiskalpakt nahezu alles falsch. Nämlich, dass man sozusagen Regierungen und Gesellschaften darauf verpflichtet, in einer Krise flächendeckend reinzusparen. Mit dem Ergebnis sozusagen soziale Verelendung, eine 18 Monate lang dauernde Rezession innerhalb der Eurozone von 2011 bis 2013. Ja? Also sozusagen die längste Rezession, also der längste Wirtschaftsabschwung, die es jemals gegeben hat, wo sozusagen neben den sozialen Katastrophen, die wir in den Krisenländern haben, ja auch in den reichen und starken Staaten ja nichts mehr bergauf gegangen ist. Und wenn man jetzt sagt, jetzt sind wir raus aus der Rezession, ist ein Blödsinn. Ja? Wenn man sich die letzten Quartalsberichte anschauen, also im letzten Quartal, was wahrscheinlich in dem Fall ist, das erste Quartal 2014, ist nur Deutschland gewachsen, weiß ich nicht, 0,6%. Alle anderen stagnieren oder haben sozusagen noch immer Rückgänge. Und nur im Durchschnitt, den Deutschland ein bisschen nach oben treibt, ist die Eurozone nicht in einer Rezession. In Wirklichkeit ist die Eurozone noch immer in einer Rezession. Ja? Also sozusagen diese Dinge wurden alle falsch gemacht. Und jetzt komme ich noch zu dem, wo ich sozusagen vorher den Hilfsausdruck gemacht habe. Weil eben, es ist nicht der einzige Grund, aber ein wesentlicher Grund, ja, das Europäische Parlament so stark ist mittlerweile und zu allem mitreden darf, haben die Staats- und Regierungschefs beschlossen, das mit dem ESM und das mit dem Fiskalpakt, das können wir nicht innerhalb der Institutionen der Europäischen Union machen. Ja? Weil dann können ja die mitreden. Ja? Dann müssen die zustimmen, was sozusagen ansonsten nur die nationalen Parlamente müssen, aber vor allem können sie dann kontrollieren. Ja? Also hat man all das, was an Institutionen in dieser Krisenpolitik beschlossen oder neu begründet worden ist, und die Nacht- und Nebelaktionen, wir müssen da jetzt eine Notentscheidung treffen und wir dürfen gar nicht lang darüber diskutieren und für Demokratie ist es gefährlich, wir haben es 4 Uhr früh, müssen wir fertig sein und weil da sperrt die Börse in Japan auf und wenn da nicht eine Entscheidung getroffen ist, bricht der Zaum, der Kapitalismus, das kam ja auch immer dazu in diesem Zusammenhang, diese Notfallsrhetorik, die schon nicht falsch war. Ja? Aber sozusagen die Ergebnisse sind sozusagen eine Aushebelung der Demokratie, indem sozusagen Regierungschefs in Nacht- und Nebelaktionen irgendwas beschlossen haben, nicht mal dazu kommen, es selber auszudiskutieren, ja? Und dann in ihre nationalen Parlamente gegangen sind und gesagt haben, wir müssen es leider zustimmen, weil ansonsten bricht der Kapitalismus zusammen, oder wie man in Österreich dann sozusagen den Regierungsfraktionen sagt, ihr müsst zustimmen, weil der Kanzler hat es schon zugestimmt und wenn es jetzt Nein sagt, dann verliert er sein Gesicht und wie schaut denn das aus? Und das Europäische Parlament wird überhaupt nicht gefragt, weil das Ganze ist sozusagen nicht innerhalb der europäischen Institutionen und damit, weil es eben nur sozusagen eine intergouvernementale Verträge zwischen den einzelnen Regierungen sind. Ja? Und das ist sozusagen Aushebelung der Demokratie. Ja? Damit wir aber nicht nur negativ sind, ja, will ich kurz noch die ganze Geschichte ein bisschen anders erzählen und ein bisschen sozusagen auch erzählen, was da sozusagen da schon jetzt weitergegangen ist und wahrscheinlich auch noch in der nächsten Zeit weitergehen wird. Ja. Es war natürlich ein Schritt vorwärts. Ja. Es war natürlich ein Schritt vorwärts, nicht zu sagen, wir haben eine gemeinsame Währung, aber jeder soll sich seine Probleme selber lösen, weil das funktioniert nicht. Es war ein Schritt vorwärts, zu sagen, wir brauchen europäische Lösungen. Ja. Insofern war auch der ESM ein kleiner Schritt vorwärts. Ja. Und es war ein Schritt vorwärts, dass auch wieder nach langem Widerstand der deutschen Regierung die Europäische Zentralbank gesagt hat, wir werden alles unternehmen, um sozusagen die Spekulation gegen schwächere Mitgliedstaaten zu unterbinden, diese schwächeren Mitgliedstaaten zu verteidigen und den Euro nicht untergehen zu lassen. Ja. Und Das waren alles Fortschritte. Und es gibt viele, viele andere Fortschritte, kleine Fortschritte. Ja? Und auch das, was ich jetzt bisher erzählt habe, ja, dass sozusagen all das, was da jetzt an Institutionen geschaffen worden ist, außerhalb der europäischen Verträge, ja, zum Beispiel die Troika aus Europäischer Zentralbank, Europäischer Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Kommission, die sozusagen dann in die Länder einreitet und denen sagt, das müsst ihr tun, jenes müsst ihr tun, das weg, das weg, das weg, die vollkommen im rechtsfreien Raum agiert. Ja. Die nationalen Parlamente sind nicht zuständig, die zu kontrollieren, und das Europäische Parlament ist auch nicht zuständig. Was bedeutet so simple Dinge? Wenn ein Parlamentarier sagt, ich will wissen, was die dort getan haben, kriegt er das Papier nicht, weil sie sind sozusagen nicht zuständig für die Kontrolle dieser Dinge. Ja. Und da hat sich auch das Europaparlament, und zwar fraktionsübergreifend, auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, so kann das nicht weitergehen. Und hat sozusagen, ich glaube, es war im Finanzausschuss, gesagt, sozusagen begonnen mit der Kontrolle der Troika und gesagt, sozusagen, dass in Zukunft müssen die Rede und Antwort stehen und kontrolliert werden können und sozusagen zur Rechenschaft gezogen werden können. Weil das ist ja Demokratie. Es ist ja nicht Demokratie, dass die Minister dauernd kontrolliert werden oder nichts tun dürfen oder deren Beamte nichts tun dürfen. Das würde ja schon sozusagen quasi technisch nicht gehen. Ja? Ich kann ja nicht hinter jedem Minister drei Abgeordnete stellen, die dauernd über die Schulter schauen. Ja? Das ist ein gewisses Maß an, ja, wer die Regierung ist, ist die Regierung, die muss kann schon ihre Handlungen setzen. Aber wenn sie Handlungen setzt, dann muss sie hinterher eben auch zur Verantwortung gemacht werden können. Ja? Und wenn dann Blödsinn macht, müssen Parlamentarier sagen, so geht es nicht weiter, ihr müsst es anders machen. Und das heißt, natürlich nicht in Echtzeit. Ja? Natürlich wird man nicht ausschließen können, dass Regierungen einen Blödsinn machen. Ja? Aber dann wird halt drei Wochen später im Parlament die Ergebnisse besprochen, meinetwegen evaluiert, und dann wird gesagt, hier müssen wir einen Kurswechsel machen. So funktioniert die Demokratie. Und das hat man sozusagen durch dieses Intergouvernementale ja ausgeschlossen. Und da muss einiges weitergehen. Ja? Ich sage jetzt nur ganz zum Schluss, vieles wurde falsch gemacht, ein bisschen was wurde richtig gemacht, viel zu spät, viel zu halbherzig, und einiges geht tatsächlich in die richtige Richtung. Viel zu langsam. Viel zu langsam. Und in den nächsten 5 Jahren muss es darum gehen, dass einiges viel, viel schneller in die richtige Richtung geht. Ja? Und wir haben große Aufgaben in Europa, wenn wir sozusagen diese Piketty-Debatte hernehmen, ja, wir haben sozusagen ein Auseinanderklaffen der Reichtumsschere, die ja nicht so leicht wieder zusammenzukriegen ist. Ja? Wir brauchen auch sozusagen massive Investitionen, um sozusagen die Wirtschaft anzukurbeln, um sozusagen das Elend zu bekämpfen, die Jugendarbeitslosigkeit, von der alle reden, zu bekämpfen. All das ist ja nicht so einfach. Das braucht ja nicht kleine Reformen, nicht so klar, da eine Million und dort eine Million, sondern es braucht ja wirklich ein fundamentales Umsteuern. Und natürlich ist das schwierig. Ja? Nicht nur, weil man dafür erstmal eine Mehrheit braucht, sondern weil sozusagen ja auch zeitgenössische Politik wahnsinnig kompliziert ist. Ja? Sozusagen ist sie ja schon im nationalen Rahmen kompliziert. Du musst irgendwie mit viel verhandeln, und wenn du in einer Koalition bist, musst du dann Konsens aus Koalitionären schaffen. Bei einem Staaten oder bei einer Europäischen Union mit 28 Mitgliedsländern, wo es zwar nicht mehr in vielen Bereichen Vetomöglichkeiten gibt, sondern sozusagen in fast allen wichtigen Bereichen die sogenannten qualifizierten Mehrheiten notwendig sind. Das heißt sozusagen, einer kann nicht alles blockieren, aber natürlich ist es ein wahnsinnig hartes Geschäft und da musst du dicke Bretter bohren. Und da kann man fast schon die Hoffnung verlieren, dass das gelingen kann. Ja? Aber ich glaube, dass solche Dinge gelingen können, wenn so ein Umkippen von hegemonialen Mehrheiten oder von ideologischen Konstrukten gibt. Und dafür sind, also sozusagen die Wahl allein wird das nicht ändern. Ja? Die Wahl allein wird das nicht ändern, aber es ist ein wesentlicher Schritt vorwärts, kann es sein. Damit höre ich schon auf, jetzt war ich länger als du.
Da hänge ich noch was dran. wichtiges Beispiel. Ich finde das ist ein Zufall, aber ich finde toll, dass diese Präsentation jetzt in Linz ist, nachdem sich etwas Wesentliches in Linz ereignet hat vorige Woche. Aber das war jetzt der Teaser, jetzt die Geschichte von der anderen Seite. das ist der Blick zurück. Wie war die letzten 5 Jahre die Finanzkrise? wir haben im Buch auch drin, quasi, was bedeutet das in der Zukunft, wie wollen wir damit umgehen. Ja, natürlich heißt es, wie schaffen wir dieses Rennen gegen die Lobbys demokratiepolitisch so aufzuholen, dass wir vernünftig positiven Einfluss auf die Politik nehmen können und nicht Brüssel der Großindustrie und ihren Lobbys überlassen. Als Beispiel dafür habe ich als aktuelles Beispiel eines Problems, das wir in naher Zukunft lösen müssen, das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP damals hergenommen, das mittlerweile, wie wir jetzt im Laufe des Wahlkampfs feststellen, auch schon wirklich einen sehr hohen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Und es ist ein bisschen die Probe aufs Exempel, ob das so funktioniert, wie wir das als Beispiel vorgeschlagen haben im Buch, wie man das machen müsste. Ich erkläre ganz kurz, worum es geht und wie das Ganze abgelaufen ist, weil der Start davon war ganz genau so wie das, was wir geschildert haben, wie diese Wirtschaftslobbys in Brüssel ansetzen. Das Abkommen hat zwei wesentliche Eckpunkte. Der eine ist eine gegenseitige Anerkennung von Standards zwischen den USA und Europa. Was in den USA im Markt zugelassen ist, sollen amerikanische Unternehmen nach Europa exportieren dürfen und umgekehrt. Wichtig, das heißt nicht, dass wir in Europa zu amerikanischen Standards produzieren dürften, nur dass wir den Import zulassen müssten. Und gegenseitig. Großes Interesse daran haben zum Beispiel europäische Banken und Finanzmarktinstitutionen, weil in den USA Versicherungsprodukte, Fonds, Fondssparen und sowas alles viel strenger reguliert ist als in Europa. Man dürfte mit den europäischen Produkten, wo man quasi jeder Familie irgendwelche Versicherungen aufschwatzen darf, die sie sich gar nicht leisten kann, dann in die USA gehen. Also es wird so oft geschildert, dass Chlorhuhn das amerikanische Essen, das nach Europa kommt, aber es gibt auch wesentliche Interessen der europäischen Industrie und Finanzindustrie, der Autoindustrie, der Autozulieferindustrie in Europa, diese gegenseitige Anerkennung von Standards zu haben. Das zweite Standbein von TTIP ist der Investitionsschutz, der vereinfacht gesagt bedeutet, ein Unternehmen, das im jeweils anderen Wirtschaftsraum investiert, bekommt die gesetzlichen Regelungen garantiert zu dem Zeitpunkt, wo es investiert. Wenn es dann eine Gesetzesänderung gibt, die für dieses Unternehmen Kosten bedeutet, wird das als Enteignung betrachtet. Also wir führen ein neues Luftschutzgütegesetz ein. Das bedeutet für den amerikanischen Konzern, der gekommen ist, Mehrkosten von 2 Millionen Euro. Bedeutet für den eine Enteignung von 2 Millionen Euro Profit, weil zu diesen Bedingungen hat er nicht investiert. Er geht vor ein Schiedsgericht, klagt Österreich und Österreich zahlt ihm die 2 Millionen Euro als Steuerzahler aus Steuern zurück. Und das Ganze aber intransparent vor einem geheimen Schiedsgericht und wir werden nie veröffentlichen, welcher Konzern diese 2 Millionen Euro bekommen hat. Das ist Teil des Abkommens. Ja. Das wurde geplant und auf Schiene gebracht von vielen Industrievertretern aus ganz Europa. Die treibende Kraft dahinter ist eine neoliberale Lobby, die Bertelsmann Stiftung, die aus Deutschland ist, die Profite des Bertelsmann Verlages in eine Stiftung einfließen lässt und die machen seit Jahren und Jahrzehnten massiv wirtschaftsliberales, wirtschaftsradikales Lobbying, auch auf europäischer Ebene und auf deutscher Ebene. Aber nicht, die haben auch Einfluss genommen auf lokale Regierungen. In Österreich ist die Wirtschaftskammer, vor allem Wirtschaftskammerpräsident Leitl, massiv dahinter, dass dieses Abkommen kommt. Es ist so, dass der Rat die Kommission damit beauftragt hat, mit Zustimmung der österreichischen Bundesregierung, logischerweise, weil das ist einstimmig, einen Auftrag erteilt hat, was da verhandelt werden soll. Dieser Auftrag ist geheim. Wenn jetzt kritisiert wird, Eugen Freund kritisiert im Fernsehen, dass das nicht sein kann, dass das intransparent ist, muss man sagen, der Auftrag kommt von der österreichischen Bundesregierung und wer sitzt dort noch einmal drin? Also die Bundesregierung kennt den Auftrag. Er ist übrigens inzwischen öffentlich, die Grünen haben ihn vor 2 Monaten ins Internet gestellt, dürfen das nicht, aber haben es trotzdem gemacht. Dort steht ganz genau drin, was verhandelt werden soll. So, die Bertelsmann Stiftung hat eine Studie geschrieben, ein solches Abkommen, das solche Kriterien enthält, würde ein Wirtschaftswachstum für Europa von 5% bedeuten, und zwar in 10 Jahren. Der Handelskommissar, da gibt es ein traumhaftes YouTube-Video, wenn Sie sich das rausschauen wollen, wurde von der ARD einmal interviewt, warum er so für dieses Abkommen ist und sagt vor laufender Kamera, na, weil es 5% Wirtschaftswachstum pro Jahr bringt. sagt der ARD-Reporter im Moment, in 10 Jahren 0,5%, das kann man nicht einmal messen. Und der Kommissar sagt, nein, pro Jahr. Er sagt, nein, ich habe die Studie hier. Und er sagt, können wir die Kamera abdrehen? Und die ARD lässt aber die Kamera weiterlaufen. Und dann sieht man, wie die gemeinsam die Studie durchgehen und nachher kommen sie drauf, dass der Kommissar sie nur um den Faktor 10 quasi vertan hat. Also die Studie ist ein reines Propaganda-Instrument, um zu erklären, warum wir das brauchen würden. Glaubt haben sie es selber nicht, diese Zahlen, deswegen wurde es auch nicht beauftragt. Um den Einfluss dieser Lobby, ich greife die jetzt raus, weil die dort wirklich am stärksten drin sitzt, zu schildern, als das TTIP, als die Verhandlungen schön langsam bekannt wurden und einem Kreis von Aktivisten aufgefallen ist, Moment, da läuft was, das muss man beobachten. Da war im Widerstandsbereich bei Globalisierungskritikern, Umweltschutzorganisationen noch lange kein breiter Widerstand organisiert, geschweige denn, dass wir Zugang zur Politik bekommen hätten. War die dritte Verhandlungsrunde in den Vereinigten Staaten. Und ich habe geglaubt, ich traue meinen Augen nicht, veröffentlicht der offizielle Bertelsmann Facebook-Account und Twitter-Detto ein Bertelsmann-Frühstück, sitzen beim Frühstück die Verhandler der Vereinigten Staaten, die Verhandler der Europäischen Union und 200 von Bertelsmann eingeladene Manager amerikanischer Konzerne und frühstücken, bevor die Verhandlungsteams sich in die Verhandlung zurückziehen. Aber Gewerkschafter und Umweltschutz und sonst was kriegen nicht einmal Zugang zu den Papieren, geschweige denn, dass mit den Verhandlern am Tisch sitzen könnten, eine Stunde bevor die verhandeln gehen. Und die veröffentlichen das auch noch und quasi bewerben, was sie nicht für eine tolle Stiftung sind, dass sie die Wirtschaft und die Verhandler zusammenbringen. Das würden sie sich jetzt nicht mehr trauen. Es ist jetzt gerade die 5. Verhandlungsrunde, die wurde am Dienstag veröffentlicht und es werden keine Fotos von Bertelsmann Frühstück mehr gepostet. Das ist nur ein Fortschritt, den wir erzielt haben. Ob sie stattgefunden haben oder nicht, weiß ich leider nicht, interessieren würde es mehr. Den Vogel abschießen bei der ganzen Geschichte tut aber, dass in den USA der Widerstand gegen TTIP ja genauso wie in Europa wächst und die Europäische Kommission, die den Auftrag erteilt hat, also die das verhandelt und die hauptverantwortlich dafür ist, der Meinung ist, man muss in den USA gute Stimmung machen für dieses Abkommen, sonst kriegt man es in Amerika nicht durch und hat eine PR-Kampagne in Auftrag gegeben, durch alle großen amerikanischen Städte Vorträge, warum Amerika das TTIP braucht, finanziert mit 50 Millionen Euro aus dem Budget der Europäischen Kommission und den Zuschlag hat Bertelsmann bekommen. Bertelsmann wird finanziert mit 50 Millionen Euro der Europäischen Union, um den Amerikanern zu erklären, warum sie das Abkommen brauchen. Das war Stand noch im Dezember und im Jänner. Wir haben viele Aktivistinnen, Attac, Greenpeace, Global 2000 und haben jetzt monatelang versucht, dieses Abkommen bei allen möglichen Gelegenheiten anzusprechen. Wir haben es zentral als Grüne in den Europawahlkampf genommen. Ich bin auf Tour jetzt seit 4 Monaten und mit Abendveranstaltungen, um darüber aufzuklären, habe mehreres darüber geschrieben. Die Idee dahinter deckt sich mit der Grundidee des Buches. Wir haben einen Europawahlkampf und wir haben im Rahmen eines Europawahlkampfs Aufmerksamkeit für europäische Themen, die wir schon im Herbst in diesem Ausmaß nicht mehr haben werden. Wenn das TTIP 2015 oder 2016 abgestimmt wird und man sie bis dorthin in Ruhe verhandeln lässt, dann ist es dann zu spät, dass wir in unseren nationalen Öffentlichkeiten daherkommen und sagen, das wollen wir vielleicht nicht. Wenn, dann müssen wir jetzt ansetzen und jetzt unsere Öffentlichkeitsarbeit, unser Lobbying machen, während es auch die Großindustrie macht. Das war letztlich der Grundgedanke dahinter. Und der Hebel ist die Europawahl, die gibt uns die Öffentlichkeit, das zu machen. Das hat, würde ich jetzt einmal sagen, großartig funktioniert. Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland ist das ähnlich gelaufen. Ich habe gestern bei dieser Wahlarena gesehen, dass TTIP eines der wesentlichen Themen in der Diskussion der Spitzenkandidatinnen auch in Deutschland war. Bei uns hat es vor ungefähr 6 Wochen zu kippen begonnen. Zuerst die Sozialdemokratie, die gemerkt hat, das kommt in ihrem linken Spektrum gar nicht gut an. Zuerst ist Faymann, nachdem ihn die Krone angerufen hat, das war großartig. Na wirklich, das war großartig. Aktuelle Stunde im Nationalrat eingebracht von den Grünen, wir wollen das Freihandelsabkommen diskutieren. Kanzler sitzt am Podium und sagt kein Wort, meldet sich nicht zu Wort, geht nicht ans Mikrofon. Wird danach von Klaus Bandi angerufen und sagt gegenüber der Kronenzeitung, wir sind gegen den Investitionsschutz. Steht am nächsten Tag in der Zeitung im Parlament kein Wort dazu. Ja? Aber immerhin hat er sich geäußert gehabt. Ja, man muss dann einmal kurz schlucken und dann sagt man aber immerhin, es steht in der Zeitung und an der Krone fühlt er sich mehr verbunden als dem Parlament, also ist das auch wichtiger. Und es sind dann nach und nach immer mehr sozialdemokratische Politiker auf diesen Kurs gegangen. Mittlerweile findest du kaum noch jemanden, der sich dafür ausspricht. Eugen Freund ist jetzt plötzlich total dagegen in diesen Diskussionen und fordert Transparenz. Ja. Das ist das, was mich vorhin so aufgeregt hat, weil wer hat beschlossen, dass es ein intransparenter Prozess ist. Aber gut, die sind gekippt. Und jetzt muss man sagen, die ÖVP war lange Zeit ein Problem und die ÖVP merkt natürlich auch die Stimmung bei jeder Podiumsdiskussion, bei jeder Kandidatinnen-Diskussion, die es gibt, wo das Thema auf dieses Freihandelsabkommen kommt, hast du im Publikum 95% von Leuten, die sagen, wo seid ihr angerannt, dass sowas verhandelt. Und zwar wirklich, also es ist ganz eindeutig das Stimmungsbild. Ja. Es ist sogar innerhalb der Diskussionen in Wirtschaftskammern eindeutig, weil die kleinen Gewerbetreibenden irgendwie sagen, entschuldige, ich gehe nicht als Investor in die USA, aber den Amerikaner, den es herkommt, den Großkonzern schützt es mir. Ich muss der Österreicher muss ja die Kosten weiterhin tragen, wenn ein neues Gesetz kommt und der Amerikaner kriegt das jetzt. Wie stellt sich das vor? Da gibt es auch großen Druck in der Wirtschaftskammer. Und jetzt ist was ganz Tolles passiert. Die Landtage. Auf Landtagsebene haben wir es geschafft, die Stimmung zu drehen. Das war stille Arbeit im Hintergrund, aber hat super funktioniert und hat aber nur funktioniert durch die Öffentlichkeitsarbeit. Zuerst waren Wien und Vorarlberg. Wien kann der ÖVP relativ wurscht sein, rot-grün regiert, was dort passiert. Vorarlberg war ja nicht mehr so wurscht, wie der Vorarlberger Landeshauptmann darauf eingestiegen ist, weil die wählen im Herbst. Das war sehr gut, dem sozusagen das Messer anzusetzen, ist so martialisch, weil wir ja gewaltfreies Grundsatz haben. Aber zu sagen, du kannst jetzt dagegen stimmen oder du hast es bei der Landtagswahl als Thema. Ja? Hat sich die ÖVP Vorarlberg entschieden, dagegen zu sein. Und jetzt, vorige Woche, ist in Oberösterreich im Landtag beschlossen worden, einstimmig, alle Landtagsparteien, man will den Investitionsschutz draußen haben, die gegenseitige Anerkennung von Standards und, ganz strenge Regelungen. Man natürlich nicht sofort den Abbruch der Verhandlungen, dafür hätte man keine Mehrheit gekriegt, aber, und das muss man bitte einmal sagen, das Verhandlungsgeschick der Landtagsfraktion der Grünen muss da wirklich großartig gewesen sein, mit der Lena, der dafür eintritt, dass dieses TTIP kommt, und Leitl sind beide in der oberösterreichischen ÖVP verankert. Ja? Wenn die oberösterreichische ÖVP sich im Landtag hinstellt und mit einem einstimmigen Beschluss dann mit allen Fraktionen, mit der Opposition gemeinsam auch sagt, wir wollen das so nicht, dann sind die gebunden. Ja. Tirol ist mitgegangen, am selben Tag, mehr oder weniger wortwörtlich derselbe Antrag, auch ein schwarz-grün regiertes Bundesland, jetzt haben wir 4, und Salzburg hat es gestern in den Ausschüssen gehabt und kriegt es in die nächste Landtagssitzung, wird das 5. Bundesland sein, das sich dagegen ausspricht. Und jetzt habe ich gestern erfahren, damit haben wir eine Mehrheit der Bundesländer, in Kärnten ist es auch schon eingebracht von den Grünen, und jetzt habe ich gestern erfahren, am Wochenende ist Landeshauptleutekonferenz und die werden sich noch vor der Europawahl Freitag oder Samstag äußern mit einem einstimmigen Beschluss aller neuen Länder an die Bundesregierung, dass der Investitionsschutz nicht
geht. Aber das ist nicht die Regierung, hast du gesagt.
Das ist quasi, wie wenn der Rat der Kommission dann was ausrichtet. Aber nur um das jetzt als Beispiel herzubringen, wie funktioniert diese Geschichte? Ja, wir haben es jetzt viele Organisationen, die da Öffentlichkeitsarbeit und Druck gemacht haben und Lobbyismus auch gemacht haben. Ja? Und zwar im positiven Sinn, kein Industrielobbyismus, sondern für eine gute Sache. Haben es jetzt tatsächlich geschafft, innerhalb von 4 Monaten dieses Thema hochzubringen, prominent zu machen und auf die Politik so einen Druck auszuüben, dass die wirklich gebunden sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Abkommen in dieser Form nicht kommen kann oder nur mehr so zerfledert, dass nichts übrig bleibt. Ja, und wahrscheinlich unter den Umständen werden sie es einfach abbrechen, wenn die zu fest eingebunden ist. Weil es geht ja auch in anderen Bundesländern weiter. Und das ist genau letztlich, was brauchen wir? Wir brauchen wir brauchen einfach eine lebendigere Demokratie. Und das heißt aber auch, dass wir als Leute, die sich für etwas interessieren, auch denken müssen, dass wir schon in Brüssel eingreifen, wenn dort was passiert und nicht warten, bis das vielleicht Ende 2015 bei uns ankommt. Und dann reden wir darüber, weil es unser nationales Problem ist. Dann hätten wir verloren, dann hätten wir keine Chance gehabt. Und das müssen wir viel stärker begreifen in den demokratisch aktiven Schichten, die sie da einbringen für solche Sachen, in sowas reinhauen. Mit all den Möglichkeiten, die wir jetzt haben mit Social Media und Pipapo, wo wir nicht mehr so gebunden sind und nicht mehr so abhängig sind von klassischen Medien wie noch vor einem Jahrzehnt. Und da entstehen viele Möglichkeiten. Das geht dann bis hin, und das will ich jetzt nicht ausbreiten, aber wir erwähnen mehrere demokratische Möglichkeiten, die verankert sind. Es gibt jetzt auf europäischer Ebene eine europäische Bürgerinitiative. Wenn 1 Million Unterschriften aus 7 EU-Mitgliedsländern kommen, dann muss eine Bürgerinitiative, lässt sich ein Volksbegehren auf europäischer Ebene behandelt werden. Jetzt wissen wir gerade als Österreicher, was Volksbegehren wert oder nicht wert sein können. Aber trotzdem, es gibt solche Dinge, man kann für sowas mobilisieren. Es gibt eine Bürgerinitiative gegen Wasserprivatisierungen, die hochgradig erfolgreich unterwegs ist. Da wird sich in Zukunft mehr tun müssen, und das ist letztlich unser Sukkus draus, unser Appell sozusagen, die Lösungsmöglichkeit, damit sowas wie in dieser Finanzkrise nicht mehr passiert. Rechtzeitig reagieren, rechtzeitig mobilisieren und diesen ganzen Prozess als Innenpolitik begreifen. Das ist unsere Innenpolitik, was da passiert. Das ist keine Außenpolitik, nur weil es in Brüssel ist.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank jetzt für den ersten Bogen, den ihr gespannt habt. So, und wir haben natürlich ein zweites Mikro in der Runde, und wer mag mit diskutieren, mitreden, mit vorschlagen? Bitte.
So, bevor wir uns jetzt alle über das TTIP und die Verhinderung desselben recht freuen, könntest du ein paar Worte über das CETA uns sagen?
Letztlich mit drei Sätzen. CETA ist ein Abkommen mit Kanada, enthält im Wesentlichen dieselben Problempunkte wie TTIP und ist in den Verhandlungen weiter stagniert, liegt aber auch jetzt brach, genauso wie TTIP brach liegt. Es ist das große Bedenken und Bauchweh der Kritiker, dass man TTIP verhindern und CETA kommt, weil dann gehen die Firmen über kanadische Tochterfirmen und hätten letztlich das Gleiche. Wir haben sehr wenig davon, wenn man TTIP verhindern und CETA kommt. Aber CETA liegt auch brach. Ich hätte die Prognose, dass es nicht kommt, wenn TTIP, dass beide fallen werden, weil natürlich alle, die da Druck drauf machen, auf diese Geschichte schauen. Es wird auch noch ein Abkommen, das ist aber kürzer im Entwicklungsprozess, namens TISA. Da geht es um Dienstleistungen, TTIP und CETA geht es ja um Produkte größtenteils. Bei TISA wird es um Dienstleistungen gehen. Das ist das wieder aufgewärmte Abkommen GATS, General Agreement on Trade and Services von 2004. Wir haben das GATS gestoppt. TISA werden wir wahrscheinlich in 6 Monaten angehen, wenn wir TTIP gekillt haben. Irgendwann haben wir alle 4 Buchstabenkombinationen durch. Und dann wird das Ganze hoffentlich sich aufhören. Mir ist aber eine Geschichte wichtig. Mir geht es jetzt auch nicht nur darum, dass wir TTIP und CETA stoppen und TISA dann nächstes Jahr angehen. Da geht es schon auch um das tiefere Problem. Insbesondere bei den Investitionsschutzabkommen bin ich sogar fast dankbar, dass TTIP aufgekommen ist und CETA, weil diese Investitionsschutzklauseln, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten und die waren wirklich schwer zu thematisieren. Die sind in der globalisierungskritischen Bewegung, in der Fairtrade-Bewegung zum Beispiel, ein Riesenthema, und man schafft es nicht, die Massen tauglich zu kriegen. Ich möchte kurz die Geschichte erläutern, wenn ich darf. Das ist grundsätzlich eine gute Idee und zeigt, wie eine gute Idee korrumpiert werden kann, wenn sich Lobbys zu stark draufsetzen und sie falsch vorantreiben. Die Grundidee war intelligent. Deutsche Industriebetriebe waren in Pakistan und waren mit massiver Korruption bedroht. Da hat irgendein Lokalpolitiker gesagt, wir haben jetzt plötzlich ein neues Gesetz, ups, das kostet euch 10 Millionen, machen wir 5 Millionen Bakschisch. Und das Gesetz fällt wieder. So. Die haben natürlich gesagt, unter diesen Umständen können wir hier nicht produzieren, und die pakistanische Bundesregierung war nicht fähig, diese korrupten Strukturen einzudämmen. Also was hat man gemacht? Man hat mit Pakistan und Deutschland haben einen Vertrag abgeschlossen und haben gesagt, pass auf, ihr kommt, ihr kriegt die Bedingungen garantiert, so wie sie sind zu dem Zeitpunkt, wo ihr kommt. Und wenn irgendetwas passiert, eine Gesetzesänderung, die für euch Kosten bedeutet, dann braucht ihr euch da nicht erpressen lassen. Wir gehen an ein Schiedsgericht, raus aus der pakistanischen Justiz, der ihr ja nicht vertrauen könnt. Und dieses Schiedsgericht besteht aus drei Rechtsanwälten. Einen sucht sich der Konzern aus, einen stellt die pakistanische Regierung, einer ist ein Unabhängiger. Die verhandeln diesen Fall, ob da tatsächlich ein Schaden für den Konzern vorliegt. Und wenn das so ist, dann ersetzt euch die Bundesregierung, die pakistanische, den Schaden. Damit seid ihr vollkommen sicher von diesen Korruptionsfällen. Und das Ganze machen wir, weil es ein zwischenstaatlicher Vertrag ist, auch wechselweise. Nur hat es natürlich keine pakistanischen Konzerne gegeben, die nach Deutschland gegangen sind und dann dort irgendwie von Enteignungen und Gesetzen bedroht waren. Aber auf Papier wechselseitig. Gute Idee vom Anlass her. Das wurde aufgeschnappt, hat sich verbreitet in Windeseile. Österreich, also es war 1959. Österreich ist erst 1986 eingestiegen, hat mit Malaysia und China die ersten solchen Abkommen geschlossen, um österreichische Unternehmen zu schützen. Und 89, 90, 91 serienweise mit den ganzen neuen Ostrepubliken. Ist auch noch verständlich, wenn man gut an das Gute im Menschen glaubt bei solchen Dingen. Na klar, das sind neue, junge Republiken. Wir wissen nicht, wie sich der Reststaat entwickelt. Unsere Unternehmer gehen über die Grenze, schließen wir mit denen zu einem Abkommen. Sollte das in 10 Jahren dort schief gehen und Diktaturen, die werden alle enteignet, sind sie geschützt. Ich kann mir schon wirklich vorstellen, wie sozusagen das Lobbying auf die Regierung gearbeitet hat, dass man das sinnvoll erklären kann, dass man das will. Nur, mittlerweile gibt es weltweit kreuzweise übereinander 3000 solcher Investitionsschutzabkommen zwischen verschiedenen Staaten und Österreich hat 60 abgeschlossen. Und diese 60 Abkommen, die alphabetische Liste, ist eine Liste der dritten Welt im Großen und Ganzen, bis auf die osteuropäischen Länder. Aber da ist dabei Äthiopien, Eritrea, Belize, Guatemala, Kambodscha, lauter sehr arme Länder. Mir hat der Johannes Rauch bei einer TTIP-Diskussion, der Schwarze, nicht der Grüne aus Vorarlberg, bei einer TTIP-Diskussion vor einigen Monaten gesagt, naja, was ist jetzt das arme Problem dabei? Wir machen das dauernd, wir haben 60 solche Abkommen, wir schließen jedes Jahr ein oder zwei ab. War völlig verblüfft, dass das plötzlich aufregt. Wir wurden noch nie geklagt, sagt er dann. Stimmt auch, wir wissen das, weil die Gesamtsumme taucht in den Budgets aus, was die Republik zahlt und das sind 0 Euro bis jetzt. Wir haben nur mit Dritte Weltstaaten abgeschlossen und von denen keine Konzerne bei uns. Ja. Was wir nicht wissen ist, wie viele österreichische Konzerne haben in diesen 60 Dritte Weltstaaten gegen Gesetzesänderungen geklagt, zum Beispiel gegen einen eingeführten Mindestlohn oder gegen eine Umweltgesetzgebung oder dagegen, dass es plötzlich Karenzanspruch für Schwangere gibt oder irgendwas. Ja, bedeutet alles Kosten, eine Gesetzesänderung, die Kosten bedeutet und ist, je nach Ausgestaltung des Vertrages, klagbar. Das scheint nicht auf. Ja, du kannst dir bei jedem Land anschauen, was es bezahlt hat, aber du siehst nicht, an welchen Konzern und du siehst nicht, wie es aufgegliedert ist, wo diese Konzerne herkommen und sonst irgendwas. Vollkommen intransparent. Und was wir hier machen, alle Industrienationen miteinander, ist, wir legen der dritten Welt Fesseln an, dass sie ihre Sozialgesetzgebung und Umweltgesetzgebung nicht verbessern kann. Weil sie müssen sich bei jedem Beschluss überlegen, welche Konzerne muss ich entschädigen und die Kosten zahlen die Steuerzahler in Pakistan, Bangladesch oder wo auch immer. Ja? Also können sie die Gesetze gar nicht verbessern, weil sie selber die Kosten dafür tragen müssen und unsere Unternehmen frei davon sind. Bei 3000 solchen Abkommen ist ein besserer Rechtsstaat kein Investitionsvorteil mehr, da geht es nicht mehr um einen sicheren Rechtsstaat, da geht es schlicht und einfach darum, dass ich mich gegen eine Verbesserung von Arbeitsbedingungen, Umweltbedingungen absichere, und zwar großflächig, weltweit. Das konnten wir seit Jahrzehnten nicht thematisieren. Mit TTIP sind wir das erste Mal in der Europäischen Union die Betroffenen und müssen uns fürchten, dass amerikanische Konzerne kommen und genau das Gleiche mit uns machen. Und deswegen dürfen wir da nicht stehen bleiben. Deswegen komme ich nach der CETA-Frage auch auf diese Geschichte drauf. Ja, TTIP muss fallen und der Investitionsschutz bei TTIP darf auf gar keinen Fall kommen. Aber die ganze Aufklärungsarbeit darf nicht umsonst gewesen sein. Wir müssen weitermachen. Wir müssen diese Investitionsschutzgerichtshöfe grundsätzlich angreifen, weil den Leuten zu sagen, du darfst keine Sozialgesetzgebung verbessern und darfst überhaupt aus dem Dreck nicht aus. Aber wenn es dann auf ein Schiff steigt und übers Mittelmeer fährst, lassen wir die noch da saufen und drängen dich ab, geht sie nicht aus, aus meiner Sicht. Ja. Das muss fallen, sonst werden wir niemals, sonst können wir sämtliche Entwicklungshilfe sparen.
Ja? Es ist ein großes globales Gerechtigkeitsthema und schauen wir.
Ich kann da jetzt lang.
Fragen? Ja, das merke ich. Wir werden schon alle miteinander. Darum schauen wir jetzt wieder in die Runde, wo es Fragen gibt und dann vielleicht ein paar Fragen zusammensammeln.
Ja.
An euch.
Ja. So, dann nur haben wir da eine. Ja, sammeln
wir. Dann mal sammeln. Gut. Bitte. Bitte. Das Mikro. geht nämlich leichter dann, dass hinten auch noch
ja,
deine Frage gehört wird.
Ja, es hört nicht unmittelbar mit dem TTIP zum Teil, aber es ist mir eine Frage aufgekommen, die zuerst bei dem Vortrag entstanden ist. Der Europäische Rettungsschirm soll jetzt Spekulationen gegen schwache Staaten verhindern. Jetzt ist aber, habe ich eher den Eindruck, dass es nachdem spekuliert worden ist gegen schwache Staaten, die im Nachhinein eher gerettet werden. Wie sehen Sie das?
Danke. Gibt es noch eine Frage in der Runde? Ansonsten bitte den Robert oder den Michel. Simon.
Ja, und wir haben zum Anfang über die EU-Institutionen geredet und mich würde Ihre Meinung dazu interessieren, ob ihr dafür seid, dass die EU-Kommission verkleinert wird, also dass nicht jedes Mitgliedsland einen Kommissar stellt oder Kommissarin, weil das ja auf Dauer dann in 20, 30 Jahren irgendwann eine Riesenregierung wird. Danke.
Fange ich mal an. Oder bist du, damit du gleich anschließt
und ich die Frage. Ich und dann machst du das, okay. Die Finanzen. Ja. Machen wir so. Zu den Prozessfinanzierern, ja, die gibt's. Es gibt tatsächlich Institutionen und Rechtsanwälte, was auch immer, die machen nichts anderes, als weltweit zu schauen, wo wurde ein Gesetz geändert, dann suchen sie eine Firma, für diese Gesetzesänderung quasi Kosten bedeutet und sagen, wir klagen für dich und wir nehmen 20% von dem, was wir einklagen. Die Firma hat damit nichts zu tun und lässt den klagen und kann nur 80% gewinnen, wenn der Prozess schief geht, sind die Rechtsanwaltskosten bei dem Prozessfinanzierer. Was man anders sagen muss, warum das Ganze hochproblematisch ist, ist, wie diese Schiedsgerichte zusammengesetzt sind. Man hinterlegt diese 3000 Abkommen bei einem, das nennt sich Investitionsgerichtshof, ist aber eine private Vereinigung, wo diese Geschichten liegen, ist kein Gerichtshof. Der bestellt diesen einen neutralen Rechtsanwalt. Einer kommt vom Konzern, einer kommt vom Unternehmen. Und es gibt weltweit 15 große Rechtsanwaltskanzleien, die auf solche Investitionsschutzprozesse spezialisiert sind. Das heißt aber, bei 3000 Abkommen und nur 15 Kanzleien und mehreren hundert Prozessen rennt das ganze Ringelspiel im Kreis. Kanzlei A vertritt einmal einen Staat und beim nächsten Mal einen Konzern und die Kanzlei B macht es umgekehrt. Ja, man muss aber sich vorstellen, diese Prozesse können nur so ausgehen, dass der Staat zahlt und der Konzern Geld kriegt. Oder eben nicht. Aber umgekehrt geht's nicht. Also es kann eigentlich nur einer zahlen und nur einer Geld bekommen. Das Wechselgeflecht und dann bist du auf einmal irgendwo der Neutrale. Und beim nächsten Prozess, wenn du aber parallel rennen hast, ist aus der Kanzlei jemand der Kläger. Ja? Dieses Geflecht durchschaut niemand und ist Interessenskonflikt, wenn du den in der normalen Justiz hättest, wird sofort jeder Prozess abgesagt werden. Ja. Das ist schlicht und einfach zutiefst korrupt, was da abgeht. So. Und zu den Institutionen, also es gibt so Dinge in der Politik, wo jeder weiß, dass es falsch ist und es ändert sich nicht. In der Europäischen Union gibt es mehrere davon. Dass jeder Staat einen Kommissar stellt, ist ein Nonsens. Ja, also 28 mittlerweile. Wie weit soll das nur gehen? Da gibt's manchmal schon Schwierigkeiten, sinnvolle Ressorts zu finden für die 28. Das gehört abgeschafft. Und gehört aus meiner, stellen wir uns vor, wir machen eine Bundesregierung mit 9 Ministern, nur weil wir 9 Bundesländer haben, ist doch völliger Nonsens. Sind alle für eine Verkleinerung, es weiß nur keiner, wie man dann ein gerechtes System schaffen, weil ein gerechtes System würde wahrscheinlich bedeuten, dass das Parlament dann die Kommission bestellt und da haben sie ja Federn, dass nicht mehr jede Regierung sich ihren Kommissar aussucht. Ja. Das ist das Problem. Es geht nicht, es stimmt jeder zu, mit dem ich bis jetzt geredet habe, dass die 28 Kommissare nicht gehen. Sie wissen nur nicht, wie sie eine Regelung hinkriegen, dass die trotzdem von Regierungen bestellt werden und der Einfluss der Regierungen aufrecht bleibt. Und das geht's eigentlich. An dem scheitert es, meiner Einschätzung nach. Eine zweite Geschichte genauso völliger Nonsens ist und nicht wegzukriegen ist, dieser zweite Parlamentssitz in Straßburg, wo man einmal im Monat hinfährt mit allen Akten, Büros einrichtet, 3 Tage in Straßburg arbeitet, dann werden die ganzen Akten wieder in LKWs geladen und wieder nach Brüssel geführt und für die Abgeordneten gibt es dort nicht einmal einen Flughafen, da fliegst du nach Stuttgart und das Parlament hat einen Taxiservice, das den Stuttgart abholt und nach Straßburg führt. Ja. Aber Frankreich ist dagegen und besteht aus Nationalstolz drauf und aus. Ja. Aber an jeder Unterstützung hat es nur von nationalen Parteien, die alle sagen, naja, aber das ist national wichtig. Ja. Die FPÖ gegen jede Verschwendung in Brüssel, aber für Straßburg ist sie.
Ähm, Da du uns beide gefragt hast, antworte ich dir da auch jetzt kurz, aber einfach ganz kurz. Ja, natürlich bin ich so wie er der Meinung, dass man die Europäische Kommission verkleinern sollte, sozusagen auf vernünftige, arbeitsfähige Mitglied, sozusagen Größe. Das hätte sozusagen dann auch den Vorteil, dass damit die Kommission politisiert würde. Ja? Weil sozusagen die Frage dann nicht mehr ist, also sozusagen steht nicht mehr primär die Frage hervor, hat eh jedes Land einen Kommissar und ist das entscheidende Qualifikationskriterium des Kommissars X, dass er sozusagen einen Boss von Land Y hat, sondern dass man sich dann tatsächlich nach politischen Kriterien, etwa sozusagen nach Mehrheitsverhältnissen im Parlament, natürlich auch gemessen an Mehrheitsverhältnissen innerhalb der verschiedenen Regierungen, das ist schon völlig klar, das wird man nie völlig wegkriegen, orientieren muss. Es ist ja etwas, was wir in Österreich auch kennen. Ja? Und nicht nur in Österreich. Also wir machen uns in Österreich immer lustig, dass man sozusagen dann mal ein ÖVP-Staatssekretär zurücktritt, dann muss ein nächster und der nächste kommt, dann muss die drei Kriterien erfüllen, möglicherweise muss eine Frau sein vom ÖRB und aus Tirol. Und dann findet man nur eine aus Osttirol, die das erfüllt und die kann zwar nicht rechnen und sollte eigentlich Wirtschaftsstaatssekretärin werden, aber da es nur eine gibt, nimmt man die. Also das kennt man auch, ja, ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen ein überspitztes Beispiel. Das wird man nicht völlig wegkriegen und das ist zum Teil auch gar nicht so schlecht. Ja? Weil es ist nicht schlecht, dass eine Regierung eines X-Großraums auch ein bisschen so aufgeteilt ist, dass sich sozusagen jeder ein bisschen repräsentiert fühlt. Ja? Der Arbeitnehmervertreter aus Portugal oder was auch immer, genauso wie der Bobo aus Athen oder was auch immer. Ja? Also das spielt schon eine Rolle und ist nicht schlecht. Das gibt es in allen Ländern, das ist in Deutschland nicht anders als in Österreich und so weiter und so fort. Das ist nie ganz so bizarr, wie es in Österreich manchmal ist. Und das wird man nicht wegkriegen, aber sozusagen, und das ist auch gar nicht notwendig, aber diese rein Quotengeschichte Österreicher, das würde man wegkriegen und sozusagen durch politische Kriterien ersetzen. Das mit dem die Frage nach der Spekulation gegen kleine Länder. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen salopp gesagt, Spekulation, weil was ist denn sozusagen, oder gegen schwache Staaten, weil was ist denn da passiert? Ja? Es ist passiert, dass Angela Merkel im Landtagswahlkampf von Nordrhein-Westfalen unter der Stimmung, ja, wir reichen Deutschen oder wir super fleißigen Deutschen dürfen nicht für die faulen Griechen zahlen, ausgegangen ist und gesagt hat, es wird kein Bailout von schwachen Staaten durch reiche Staaten geben. Und das hat sozusagen die Finanzmärkte irritiert. Es ist zwar vollkommen klar gewesen, immer, es steht in den Verträgen drinnen, es gibt keine gemeinsame Schuldenaufnahme, es gibt kein gemeinsames Bürgen für Schulden, aber letztendlich gingen alle Menschen davon aus, also sozusagen auch alle Akteure auf Finanzmärkten, sind ja nicht nur Spekulanten, sind ja auch Pensionsfonds, dass in einer Währungsunion alle füreinander einstehen und man nicht einzelne Länder pleite gehen lassen würde. Deswegen haben sich sozusagen auch die Zinssätze der einzelnen Länder mehr oder weniger angeglichen. Ja? Und dann ist die Merkel rausgegangen und hat gesagt, na, so ist das nicht. Und damit hat sie Feuer auf die Märkte gelegt. Ja? Und da haben sich die Akteure auf den Märkten, und das sind nicht nur Spekulanten, durchaus vernünftig verhalten unter diesen Bedingungen. Ja? Also stell dir vor, nehmen wir mich, ja? Stellen wir uns vor, ich wäre ein bisschen reich, was ich überhaupt nicht bin, aber stellen wir uns vor, ich bin ein bisschen reich, aber nicht sehr. Ich habe 30.000 Euro, ja, und würde die irgendwo anlegen, ja, und habe mir griechische Staatsanleihen gekauft, ja, für 4% Zinsen, ein bisschen mehr als das Sparbuch, ein bisschen weh, aber auch nicht viel, ja. Also ein bisschen nichts, von wo man leben kann von den Zinsen, ja. Oder ich bin ein Fonds, der die Einlagen von Rentnern oder Lebensversicherungen verwalte. Und plötzlich herrscht, in dem Land sind die Staatsanleihen aber nicht sicher. Dafür aus Deutschland kann ich davon ausgehen, die werden sicher sein. Wenn man Deutschland zusammenkraucht, kraucht eh die ganze Welt zusammen. Oder Amerika, also da brauche ich mir da keine Gedanken mehr machen. Was tust du vernünftigerweise? Du leihst nicht mehr Griechenland Geld und wenn du ihm Geld geliehen hast, versuchst du sozusagen diese Staatsanleihen zu verkaufen und sozusagen dein Geld woanders hin umzuschichten. Und es in jenen Gesellschaften oder sozusagen jene Anleihen, jede Finanzprodukte zu kaufen, wo du dir annimmst, na, die sind sicherer, ja, jedenfalls relativ sicherer. Ja. Deswegen war es jetzt gar nicht mal eine Spekulation gegen das Land, sondern eine über weite Strecken, Spekulation spielt eine Rolle, aber über weite Strecken war es eine rationale Entscheidung von normalen, rationalen Finanzmarktakteuren, vom kleinen Sparer bis zum Fonds. Ja. Das hat bedeutet, dass diese Staaten Fantasiezinsen auf ihre Staatsanleihen zu, wenn sie noch am Finanzmarkt Geld aufnehmen wollten, zahlen mussten von 9, 10, 12%. Ja? Und wenn man sich das ausrechnet, sozusagen ein Land, es spielt ja keine Rolle, oder es spielt schon eine Rolle, aber so eine zentrale Rolle spielt es nicht, wie hoch der Schuldenstand eines Landes ist. Ja? Wenn du 90% des Bruttoinlandsprodukts Schulden hast, aber du hast ein Wirtschaftswachstum von 2% und Zinsen, die du auf die Schulden zahlen musst, dann nur 1%, dann ist das kein Problem. Ja? Wenn du aber sozusagen einen Schuldenstand von möglicherweise nur 60% oder 70% des Bruttoinlandsprodukts hast, aber du zahlst plötzlich 12% Schulden, Zinsen auf deine Schulden, dann bist du sozusagen so schnell pleite. Ja? Und da hat man dann den europäischen Rechnungsschirm, den ESM, gespannt, der in etwa Folgendes hieß. Ja? Der Folgendes hieß, für diejenigen Länder, die sozusagen sich am Finanzmarkt nicht mehr zu vernünftigen Zinsen Geld leihen können, für die bürgen die anderen Euro-Staaten gemeinsam. Ja? Quasi, man macht den ESM, oder nicht quasi, sondern genau sowas, sozusagen durch Einlagen aller Eurozonen-Mitgliedstaaten macht man diesen ESM, das ist eine Art spezielle Bank, ja? Und die nimmt sich wiederum am Finanzmarkt Geld auf und leiht, und natürlich, weil sozusagen alle Euro-Staaten, Frankreich, Deutschland, Österreich, alle anderen starken Länder dafür bürgen zu relativ niedrigen Zinsen. Übrigens zu durchaus erhöhten Zinsen reicht man das Geld an Griechenland, Spanien, Irland weiter. Aber sie haben dann Zinsen in etwa im Bereich von 4-5% oder auch darunter, die sie nicht umbringen. Ja? Das war sozusagen der richtige Entschluss. Der falsche Entschluss, das Falsche daran war nur das, dass man sozusagen, was hat man denn damit gemacht? Ja? Man hat, wie ich schon gesagt habe, sozusagen die Einlagen von allen Finanzmarktakteuren, reichen Leuten, Banken und so weiter garantiert und hat sie so organisiert, dass es so erscheint, als würden die reichen Deutschen, die fleißigen Griechen retten. In Wirklichkeit ist es so, dass sozusagen die normalen Steuerzahler in Deutschland, Österreich, Frankreich, damit die Vermögenden und die Banken in Deutschland, Österreich, Frankreich retten. Weil das Geld ging sozusagen am Nachmittag nach Griechenland und noch vor Geschäftsschluss zurück an die Deutsche Bank, an die Credit Lyonnais, an die Raiffeisen Bank und an die Erste Bank. Ja, so hat man das organisiert. Und das war schon der erste Fehler, dass man sozusagen den Gläubigern nicht einen Teil ihrer, also sozusagen einen Teil dieser Kosten selber tragen hätte lassen. Aber da gebe ich noch zu, dass das schwierig war, weil sozusagen diese Gläubiger waren ja selber zum Teil nahezu überschuldete Finanzinstitutionen und damit, wenn man gesagt hätte, jetzt dann machen wir einen Schuldenschnitt von Griechenland, dann hätten wir erst recht wieder sozusagen ein Löcher in den Bilanzen von bestimmten Banken gehabt, dann hätten wir die erst recht retten müssen. Stellt sich die Frage, ob das nicht vernünftiger gewesen wäre, weil dann hätten wir nicht den Eindruck gehabt, wäre völlig klar gewesen, wie es ist. Es geht nicht sozusagen um Griechen, Spanier und Iren, sondern es geht darum, dass sozusagen die Österreicher ihre österreichischen Banken, die Deutschen ihre deutschen Banken, die schlecht gewirtschaftet haben, retten müssen und nicht der Eindruck entsteht, der ja entstanden ist, dass es da sozusagen eine Finanzierung quer durch Europa gibt, was ja sozusagen auch Europa, dieses EU-Europa und die Völker gegeneinander aufgebracht hat. Ja? Das soll man ja nicht vergessen. Was aber das Notwendige gewesen wäre, wenn schon wir eine Art von Finanzmarktrettung organisieren, die in Wirklichkeit eine Vermögendenrettung auf Kosten der normalen Leute ist, dann hätte man sozusagen wenigstens in einem zweiten Schritt sich das Geld von denen zurückholen müssen. Ja? Und das heißt Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern, vielleicht Vermögensabgaben. Ja, da gibt es hunderte Möglichkeiten, wie man sowas organisieren kann. Einmalige Vermögensabgaben oder jährliche Vermögensteuern, was natürlich sozusagen ein bisschen komplizierter in der, im Eintreiben ist, oder Erbschaftssteuern, was ganz einfach zum Eintreiben ist, weil das machst du sozusagen pro Generation einmal, gewissermaßen, also jetzt natürlich, und so weiter und so fort. Oder eine Mischung von all dem, ja? Also, das wäre natürlich vernünftig gewesen. Oder das wäre in Zukunft vernünftig, ja? Und da sagt man uns jetzt immer, wenn bei jeder Spielart von Vermögensteuer, ja, das kann man nicht machen, weil dann fliegt das Kapital von Österreich nach Luxemburg oder von Luxemburg nach Deutschland und von Deutschland nach London und was weiß ich, das flieht dauernd in der Gegend umeinander. Mit dem Ergebnis ist es überhaupt kein Problem, die Steuern normaler Bürger und Bürgerinnen in astronomische Höhen zu erhöhen und Sozialleistungen und sonstige wichtige Ausgaben eines Gemeinwesens und Staates zu kürzen. Das Einzige, was ein Problem ist, ist sozusagen Vermögende zu besteuern. Ja? Und da muss in den nächsten Jahren innerhalb der Europäischen Union konzertiert was weitergehen. Ja? Und da wird jetzt auch wieder gesagt, ja gut, wenn man sich schon in Österreich bei einer Bundesregierung Sozis und Konservative nicht einigen können, wie soll das gehen innerhalb der Europäischen Union von 28 Ländern? Da sage ich, es gibt so etwas wie einen Druck durch die Realität. Ja? Es gibt einen Druck durch die Realität, der heißt, wenn man so weitermacht mit dem Steuerdumping und Steuerwettbewerb, der da heißt, Vermögende werden immer mehr geschont, Kapital wird immer mehr geschont, dann wird man die explodierenden Staatsdefizite und Staatsschulden nicht zurückzahlen können. Ja? Selbst auf die Art und Weise, wie wir das jetzt machen, ja? Sozusagen, das dauert in 30 Jahren, sind wir dann auf den Stand, den wir hatten vor der Finanzkrise. Ja? Lächerlich. Ja? Also sozusagen, wenn man das signifikant und schnell machen muss, machen will, dann muss man die großen Vermögen beteiligen. Und das weiß letztlich jeder Regierungschef und jeder Abgeordnete innerhalb der Europäischen Union. Da wird kein Weg drum herum führen. Ja? Dann kriegst du keine vernünftigen Staatsfinanzen zusammen. Und ich glaube, eins wollte ich noch sagen, weil wir da jetzt auch immer so reden, das ist schrecklich und da wird schon wieder was Furchtbares eingeführt und dieses Abkommen und wir dem immer nachhecheln, richtigerweise, dem nachhecheln, die nächste größere Katastrophe zu verhindern. Ja? Das ist natürlich notwendig, aber man muss aus diesem Modus, aus dem der schlimmste verhindern Modus rauskommen und in einen Modus, wo wollen wir überhaupt hin, positiv, ja? Was haben wir für Ziel und wie kann man das auf elementarere Weise gestalten, als zu sagen, ich will nur das Schlimmste verhindern, ja? Und da schaut's nicht so schlecht, glaube ich, aus, wie man manchmal den Eindruck hat. Ja? Wir Linken sind ja auch immer sozusagen so von einem depressiven Geist angesteckt, so diese, ich nenne das immer die Bernd das Brot-Philosophie, alles wie immer nur schlimmer. Das ist nicht wahr. Ein paar Sachen gehen in die richtige Richtung und bei ein paar Sachen, die noch nicht in die richtige Richtung gehen oder sozusagen, wo sich Diskurse nur ändern, was ja auch wichtig ist, ja? Wenn man sich anschaut, sozusagen, wie die Diskurse heute sind, über die Frage der Vermögensverteilung und der ungerechten Vermögensverteilung und wie sie vor 15 Jahren waren, die Frage der Gleiche, das Gleiche gesagt, hast du gleich etwas schwinden können, ja, also war es da entweder ein Kommunist oder ein Pfarrer. Heute ist es quasi sozusagen Mainstream in der akademischen Welt, Mainstream zum Teil sogar in wirtschaftsnahen Zeitungen, Financial Times feiert Piketty und all dieses Zeug, ja, also da hat sich viel verändert und das wird sich sozusagen auch in einen Siegerprozess langsam, und da müssen wir viele Bretter bohren, aber letztendlich auch in der Politik durchsetzen. Und anders geht's eh nicht. Ich meine, sozusagen die Alternative wäre zu sagen, es hat eh alles keinen Sinn. Ja, das ist, glaube ich, keine Lebenshaltung. Danke.
Absolut. Bitte. Ich hoffe, Herr Misik, Sie haben recht, dass wir noch Zeit haben, weil ich fürchte einfach, dass uns die Zeit davor rennt. In Frankreich ist Marie Le Pen angeblich am ersten Platz und die Rechten erstarken in ganz Europa und ob man nicht von der Seite her dann überholt werden.
Ja, da kannst du ganz kurz, jetzt war ich ein bisschen länger. Ja, natürlich, sozusagen die, die Politik, die diese Regierungschefs in den letzten Jahren in Europa, in diesem EU-Europa gemacht haben, war nahe daran, diese Europäische Union zu zerstören und macht da vieles, was notwendig ist, schwerer. Ja, sozusagen, um viele dieser Dinge durchzuführen, über die ich jetzt geredet habe, braucht es mehr europäische Integration. Die hat aber sozusagen keine Legitimation durch die falsche Politik, die gemacht worden ist. Ja, das wird seine Auswirkungen haben bei dieser Europawahl. Ja, also sozusagen der rechte Block wird, also er wird in Frankreich stärkste Fraktion, er wird höchstens noch in Großbritannien stärkste Fraktion, Holland und Dänemark, aber groß genug. Ja, aber sie werden nicht signifikant so stark sein, dass sie das Europäische Parlament lähmen oder auch nur bestimmen können. Das muss man auch sagen. Ja? Und deswegen gibt es die Möglichkeit, in den nächsten 5 Jahren hier dieses Ding auf einen anderen Pfad zu bringen. Wenn das auch nicht gelingt, ja, dann schaut es noch geschissen aus. Ja.
Na, aber lass mich auf das, ich finde die Frage nicht uninteressant. Die Auseinandersetzung mit den Rechten steht nämlich aus meiner Sicht wirklich im Zentrum dessen, was wir tun müssen, aber nicht auf die Art und Weise, wie wir es jetzt teilweise oft führen, über die direkte moralische Auseinandersetzung mit dem Strache oder sonst irgendwas. Das greift nämlich bei unserer Leute, aber nicht bei denen, die ihn wählen. Ich glaube, dass wir eine Sache fundamental anders machen müssen und nicht in Wahlkämpfen, sondern in unseren Diskussionen und in der Politik, die wir angehen. Warum kann diese neue Rechte in Europa so realisieren? Die funktioniert ganz anders, als die alte Rechte in den 30ern funktioniert hat. Diese alte Rechte hat genauso wie damals die Linke, das waren Arbeiterparteien, ja, beides. Und die haben beide auf ihre Art und Weise der einfachen Bevölkerung einen Aufstieg versprochen. Ja. Kommt zu uns. Und wir helfen dir, dass das funktioniert. Die Rechten haben halt irgendwie gesagt, ja, das sind die Kapitalisten schuld, die müssen wir irgendwie, also wurscht, ich will das jetzt gar nicht so ausbreiten, haben halt andere Feindbilder produziert, während die Linken gesagt haben, wir müssen umverteilen und wir machen das als eine Organisation der Arbeiterklasse. Aber beide haben einen Aufstieg versprochen, dem einfachen Arbeiter, der da hingegangen ist. Die Rechte, wie sie jetzt konstituiert ist mit einer FPÖ, verspricht ja überhaupt keinen Aufstieg irgendjemanden. Ich habe gestern bei einer Podiumsdiskussion jemanden gehabt, wo ich nicht weiß, ob der FPÖ-Wähler ist, aber in der Argumentation ist es, er ist Mindestrentner und bekommt so und so viele 100 Euro im Monat. Warum wird für die Betreuung eines Asylwerbers 30 Euro im Monat mehr ausgegeben, weil er dann zwei Rechnungen da gehabt? Ja? Da geht es nicht darum, ob die Deutsche Bank sich 120 Millionen Euro ausgezogen hat und ob
Milliarden.
Milliarden.
Bleiben wir in dem Fall bei den Milliarden. Ja.
Also das ist für den völlig weg, ja, dass die Gruppenbesteuerung, die wir bei dieser Diskussion noch ein Thema gehabt haben, den Großkonzernen 450 Millionen Euro im Jahr erspart an Steuern. Ja, ist weg. Der will nicht, dass der Asylwerber 30 Euro im Monat mehr bekommt. Das ist ein Treten nach unten. Das ist eine vollkommene Abstiegsangst, es darf nur von mir nichts wegkommen, ich will sonst nichts und die Reichen sollen bitte auch halten, was wollen, Hauptsache ich behalte das, was ich habe. Das wird massiv bedient von der Rechten. Und warum funktioniert das? Das ist ja eigentlich idiotisch, dass es funktioniert. Wir haben in den letzten 30 Jahren, korrigiere mich, 27 Mal Wirtschaftswachstum gehabt in Österreich. Vielleicht 28 Mal, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es kupft wie Katsch. In den letzten 30 Jahren 27 Mal Wirtschaftswachstum. 27 Mal ist diese Gesellschaft reicher geworden. Und ich höre permanent nur Diskussionen darüber, dass wir uns den Sozialstaat nicht leisten können und dass wir irgendeinen Ausbau, der kleinen Menschen zugutekommt, nicht finanzieren können. Wir können 450 Millionen Euro Gruppenbesteuerung machen und wir überlegen uns, ob wir die Ganztagesbetreuung im Sparpaket zusammenstreichen, wo die Alleinverdienerin dann nicht weiß, was das Kind hinbringt. Und wir haben aber nicht den Diskurs und nicht die Oberherrschaft als Linke über diesen Diskurs, dass wir sagen, oh ja, wir holen uns das, weil dort gehört's hin und wir holen uns nicht von den Asylwerbern die 30 Euro, sondern wir holen uns diese 450 Millionen. Und die werden nicht abwandern in ein anderes Land, weil die haben hier ihren Standort und die müssen auch hier bleiben, weil die haben hier ihre Fabrik gebaut und wir trauen uns das und wir machen das. Ja? Und dieser Diskurs Oberhoheit, dass wir das durchbringen, dass wir Vermögen steuern, ich meine, in Österreich besitzt 1% der Personen ein Drittel der Vermögen. und noch einmal 9% besitzen das zweite Drittel. Und die anderen 90%, wir alle, haben noch einmal ein Drittel, aber die auch nicht gleich verteilt, weil von den 90% haben 45% fast gar nichts. Ja? Und dort lassen wir uns dann wirklich einreden, dass da nichts zu holen ist. Eine Vermögensteuer bringt nichts, sagt der ÖVP-Finanzminister im Fernsehen und glaubt noch, damit durchzukommen. Und jetzt sage ich als jemand, der sich mit dem Thema jetzt wirklich schon lang umeinander plagt, da ist auch etwas gekippt. Wir rennen da nicht gegen irgendwelche Wände und es ist nur so wie vor 10 Jahren. Du hast es vorhin mit dem Christian Felber das Schwarzbuch Privatisierung geschrieben, 2003. Damals war Privatisierung tipptopp, schwarz-blaue Regierung, Grasser wollte alles verkaufen und das ist eingegangen bei den Leuten. Ja. Jetzt sitzen wir 2010 da, die Neos wollen das Wasser privatisieren und Österreich ist empört zu 99,9%. Ja, und das 0,1% sind ihre Funktionäre. Das hat sich massiv geändert und das ist gekippt und das ist auch durch diese Krise, was jetzt Finanzmärkte angeht, Vermögenssachen und so weiter angeht, das ist nicht mehr wie vor 15 Jahren. Wir haben nicht die Diskursoberheit, aber die ist möglich und die ist zum Kriegen und das ist unsere Aufgabe, dass wir die erkämpfen, weil es muss letztlich darum gehen, dass wir politische Mehrheiten dafür kriegen, dass die sich trauen, das einzuführen. Ja. Das kann nicht sein, dass ich darüber diskutiere, ob ich den Arbeitstag auf 12 Stunden ausdehne und die Ganztagesbetreuung streiche bei Milliardengeschenken. Ja, eh. Ja. Und in Irland sitzt du nichts zahlt. Genau. Ja. Und wir müssen, und da ist die europäische Ebene wahnsinnig, Entschuldigung, darf ich nur, sag. Genau.
Ja, aber darf ich
das darf er nicht tun.
Okay. Ich sage nur einen Satz dazu. Und da hätten eben bei dem, was du jetzt richtig sagst, vor 10, 15 Jahren mindestens 2 oder 5 oder 17 Regierungschefs gesagt, nein, das machen wir nicht, das blockiere ich. Oder die 3, die sich einen Vorteil davon erhofft hätten. Aber jetzt sind alle derartig in angespannten Situationen, ja, dass dieser Widerstand bröckeln wird.
Ja.
Glaub mir. Und sozusagen nicht nur, weil wir jetzt sozusagen so super sind im Kampf um die Hegemonie und weil wir die besten Argumente haben. Haben wir auch, die haben wir schon vor 15 Jahren gehabt. Ja. Aber jetzt gibt es sozusagen so etwas wie den Druck und die Macht der angespannten Staatsfinanzen. Ja. Ich sage nicht, dass wir in 5 Jahren all das durchgesetzt haben werden und dass wir sozusagen in einer Situation sind, wo sich Vermögensverteilung in die andere Richtung schon wieder geht. Ja? Aber das, was wir bisher haben, es wird gestoppt sein und es werden so leise, smoothe Prozesse in die richtige Richtung eingeleitet werden.
Es ist total wichtig, dass wir diese Geschichte in der Europäischen Union brechen.
Die Sozialpolitik hängt ja mit Staatseinnahmen zusammen, mit der Krise der Staatseinnahmen.
Na,
das ist doch,
ja. Genau, und weil sie die Staaten bewusst gegeneinander ausspielen, und das ist bewusst konservative Strategie, und das geht durch alle Bereiche, bei den Steuern ist es so, ja, das versteckt sich dann hinter der positiven Formulierung, wir wollen starke Regionen, oder wir wollen starke Nationalstaaten,
wir wollen Steuerwettbewerb, der beste
Soll. Letztlich ist es Wettbewerb, weil es keinen einheitlichen Bereich gibt. Wenn wir besteuern, wandert er ab. Damit drohen sie auch öffentlich. Erlauben das auch transnational. Die FÖST droht ja offen damit, in Texas zu investieren und dann den Stahl über den Atlantik zu schicken. Wenn wir ihr das erlauben mit einem Handelsabkommen, dann kann es uns auch drohen damit. Ja? Aber sie machen das in allen Bereichen, dass sie sagen, wir wollen das nicht zentral in Europa geregelt haben. Das ist ganz stark konservative Strategie, in Österreich massiv von der ÖVP gefahren, sondern wir wollen starke selbstständige Staaten und Regionen, die sich in einem Rahmen das selber aussuchen. Und das bedeutet aber sofort, ich tritt im Wettbewerb gegeneinander. Ja. Ein Fall, ein ganz anderer Fall, aber wo dieses Prinzip aus meiner Sicht noch viel deutlicher ist, ist, nimm den Energiesektor oder den Landwirtschafts-Gentechniksektor. Da spielen Sie dasselbe Spiel mit uns wie mit den Steuern. Ja. Die ÖVP argumentiert, sie hat gegen das Nuklearverbot in der Europäischen Union gestimmt, weil sie will, dass das jeder Staat für sich selber entscheiden kann. Weil sonst kann man ja nur außer bei einer gemeinsamen Energiepolitik, dass Österreich ein Atomkraftwerk bauen muss. Ich meine, wer soll einer das glauben, dass uns die Europäische Union vorschreiben würde, wir müssten ein Atomkraftwerk bauen. Damit argumentieren sie es aber. Tatsächlich würde eine gemeinsame Energiepolitik einfach schlicht und einfach bedeuten, wir hätten einen Hebel in der Hand, Atomenergiestaaten vorzuschreiben, dass sie aussteigen müssen. Ja, das wollen aber die Konservativen nicht. Also darf jeder Staat seine eigene Energiepolitik machen. Es darf auch jeder Staat seine eigene Gentechnikpolitik machen, weil wir wollen ja starke Staaten und wir wollen lokale Bauernvertreter, die sich für sie einsetzen. Heißt nichts anderes als, wir verhindern ein gesamteuropäisches Gentechnikverbot und in jeder Nation sagt dann ein Bauernvertreter, na, wir müssen es einführen, weil die anderen haben es ja auch eingeführt. Ja, und wir müssen ja konkurrenzfähig bleiben. Und genau dieses Konkurrenzprinzip ist einer der stärksten Hebeln, die die Konservativen derzeit in der europäischen Politik einsetzen, dass sie überall dort, wo sie Konzerninteressen vertreten wollen, die Staaten in eine Wettbewerbssituation bringen, wie bei den Steuern, und sagen, wir können keine Vermögenssteuern einführen, weil dann geht das Kapital dorthin statt. Das sind alle 28 einfach abdran.
Ja. Großes Thema, die Steuerharmonisierung. Und wir kommen zur letzten Runde. Darf ich noch kurz das Mikro geben?
Ich möchte was relativieren, was du gesagt hast, nämlich starker Staat. Die neoliberale Wirtschaftstheorie geht davon aus, dass es überhaupt keinen Staat gibt, sondern das freie Spiel der Wirtschaftskräfte, das heißt irgendwelche großen multinationalen Konzerne. Aber die Staaten werden auf ganz minimale verwaltungstechnische Belange zurückgestutzt. Es gibt keinen Staat mehr. Also von daher muss man verstehen, warum eben diese ganzen Steuersenkungen, Steuerbefreiungen und so weiter so massiv durchgesetzt wurden und noch weiter werden, aus dieser Ideologie heraus. Weil sonst macht es ja keinen Sinn. Von da gesehen ist es für bestimmte Profiteure sehr wohl sinnvoll.
Ich habe nur gemeint, starke nationale Regierungen gegen statt EU-Entscheidung. Das war's.
Ja. Ich möchte noch auf euer Buch zurückkommen. Banken sind so marode, dass sie gerettet werden müssen. Sie werden von Nationalstaaten gerettet, indem diese Nationalstaaten bei den Banken Kredite aufnehmen, um sie den Banken zu geben, damit sie retten können.
Super, oder? Ja.
Und? Was? wollte nur dazu sagen, eine Lösung des Problems...
Dafür zahlen sie übrigens zweimal Zinsen. Ja, ich kann dir jetzt nicht zweimal Zinsen,
also das sollen wir auch nicht vergessen. Eine Lösung dieses Problems wäre, ich weiß nicht, ob das in eurem Buch vorkommt, die Geldschöpfung zu nationalisieren und nicht zu privat oder nicht privat, das privat zu lassen.
Gut. Gibt es noch Fragen in der Runde? Beppo, Nina hinter dir.
Es hat schon die Finanzkrise ist erklärt worden, dann das TTIP. Mir fällt jetzt nur der Supermarkt Europa. Was steht da drin im Buch? Wo da habe ich jetzt geschlafen?
Das ist ein Wortspiel. Danke. Damit, dass wir einen Markt
sind. So, eine letzte Frage noch. Das war's. Bitte.
Wir haben überlegt, nennen wir das Buch Feindliche Übernahme. Der Lobbys, also der EU durch die Lobbys. Oder Supermarkt Europa ist dann aufgetaucht, weil es eben zum Einkaufen, weil Gesetze dort eingekauft werden. Ich glaube, der Robert war eh gegen Supermarkt Europa.
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern.
Nein, im Zweifelsfall warst du für feindliche Übernahme, glaube ich, und der Verlauf war dann...
Ehrlich gesagt fand ich beides nicht super, aber wir hatten, weil wir das Ding ja noch schreiben mussten, ja auch nicht die Zeit, uns zu überlegen, was wir für einen Titel machen. Das ging ja so wahnsinnig schnell. Und man kann ja nicht so viele Dinge gleichzeitig machen.
Und das Cover ist auch schier, aber...
Aber was drin ist, ist weitgehend okay.
Das ist okay.
Nein, also, sagen wir noch ein Schlusswort? Ich sag ganz. Du bist ja Kandidat, du bist ja sozusagen, wie sagt man, befangen. Also, mein Schlusswort wäre, also ich glaube, wir haben ausreichend klar gemacht, dass es bei diesen Wahlen um was geht und dass es sozusagen darum geht, dass man hier erstens mal Mehrheiten verändert, aber damit auch ein Signal sendet. Und deswegen wäre mein Aufruf A, geht's wählen? Ich weiß ja, geht's wählen. Mein zweiter Aufruf wäre, wählt's nicht die Falschen. Ja? Ich sage nicht, ich bin ja überparteilich und unabhängig, ich sage nicht, wen man wählen soll. Das fände ich auch sozusagen so. Aber wählt nicht die Falschen, ihr wisst ja. Und aber ich weiß auch, ihr wählt nicht die Falschen. Ich bin mir sicher, ihr wählt nicht die Falschen. Aber mein dritter Aufruf wäre, sagt es weiter. Sagt es weiter. Das ist eigentlich das wirklich Entscheidende, was aus so einer Veranstaltung wie heute rauskommen kann, weil wir wissen ja, es ist ein bisschen Preaching to the Converted. Aber es ist nicht sinnlos, weil sozusagen es kann auch nicht schaden, wenn man sich mal sozusagen im Kreise von Leuten, wo man doch auch einigermaßen, die meisten jedenfalls, sozusagen ähnlicher Meinung ist, sich über Dinge verständigt und sozusagen Dinge nochmal intensiver macht und vielleicht auch gemeinsam in einen Schwung hineinkommt und die letzten 4 Tage da jetzt auch, also nehmt die Oma mit und alle anderen, es sei denn, die Oma würde die Falschen wählen, dann lasst es da haben. Danke.
Und Robert, natürlich aus Oberösterreich, oh, kommt man nicht einfach ohne heim. Natürlich mit einer Stärkung, Bio fair getradet und natürlich in unserem bewährten Sackel, Bio macht schön. Herzlichen Dank für die spannenden Ausführungen.
Dankeschön. Danke, und euren Kandidaten lasst verhungern, oder was?
Die Taschen sind nämlich für jeden separat. Also nicht glauben, da ist Einheitsbrei drin, da ist natürlich genau differenziert und jetzt kommen natürlich zum Michel. Michel, es sind die letzten 5 Tage, das große Rennen. Da wirst du gut ausgestattet sein. Mit den besten Grüßen aus Oberösterreich. Alles Gute, wir zählen auf dich und jetzt bekommst du auch du noch den Schluss.
Bekomme ich auch noch Schluss.
Dankeschön.
Ja. Danke. Es ist ja fast wirklich ein Schlusswort. Es ist unsere letzte gemeinsame Präsentation, zumindest nach dem derzeitigen Terminkalender.
Vor den Wahlen jedenfalls, ja.
Ja. Und ich muss sagen, es war schon wirklich sehr interessant. Es ist uns, wir haben am Anfang eine Diskussion gehabt, wird das möglich sein oder nicht, dass wir ein kritisches Buch über die Politik der Union schreiben, ohne dass man dann nur dieses Anti-EU und wir wollen alle außer und diese platte EU-Kritik dann in Diskussionen haben. Und es ist wirklich der Lerneffekt, nicht nur heute, aber heute war es auch wieder so in diese Richtung. Wir haben uns, glaube ich, da wirklich entwickelt. Es ist nicht mehr wie vor 10 Jahren und diese Stammtischhoheit der Freiheitlichen ist in dem Bereich auch nicht mehr so ausgeprägt. Man kann sehr kritisch europäische Politik als Innenpolitik diskutieren. Das ist ein Riesenfortschritt, finde ich, und war für uns immer wieder sehr interessant, eine sehr angenehme Diskussion. Das bedeutet natürlich in Zukunft, wir sehen das ja eben als Innenpolitik. Und Innenpolitik ist, korrigiert es mir, wenn ihr das anders seht, so wie Demokratie halt ist, mühsam, anstrengend, frustrierend und man ist ständig auf irgendwas angefressen, weil schon wieder irgendwas nicht so läuft, wie man es haben will. Und genau so wird das in der Europäischen Union auch in 5 Jahren sein und in 10 Jahren sein und in 20 Jahren sein. Das ist das Wesen der Demokratie. Für mich bedeutet das...
Das Wesen der Demokratie ist, dass der Michel angefressen ist.
Ja, weil ich nicht machen, was ich will. Und es macht mir aber einen wahnsinnigen Spaß, mir in diese Geschichte einzuhauen. Und wenn man politisch ist, dann kann man eh nicht anders, als das, was ich bei schönem Wetter in so eine Diskussion einsetzt und mitdiskutiert und ärgert und sonst was, wie es euch halt auch allen geht. Deswegen ist mein Wunsch und mein Versprechen oder was auch immer gar nicht, dass alles super und toll sein wird und man das zum Guten trat, sondern dass man es einfach zum Besseren trat und dass wir uns einfach darauf einstellen sollten, dass wenn wir in Europa angekommen sind, dass wir die nächsten 20 Jahre genau solche Gespräche in einer konstruktiven Kritik mit viel Energie weiterführen werden. Und ich finde, das ist wirklich ein positiver Effekt von dieser Reise, die wir da jetzt durch Österreich gemacht haben, dass wir schon dort sind und dass das so spannend funktioniert und wirklich leibend ist, wenn man gerne über Politik diskutiert.
Jetzt haben wir aufgewärmt und jetzt ist schon wieder vorbei.
Ist schon wieder aus, gell?
Du hast noch fast nichts gesagt.
Herzlichen Dank fürs Kommen und wer jetzt noch weiter diskutieren will, hinten gibt es Getränke. Aber bevor ich ganz schließe, möchte ich mich ganz herzlich im Kepler Salon bedanken und auch für die Tontechnik, die ausgezeichnet funktioniert hat. Und natürlich bei unseren Mitarbeiterinnen Claudia Kolb und Nina Bickitsch, die uns heute tatkräftig unterstützen. Herzlichen Dank und einen schönen Abend.